Sag mal, Gary, weißt du, was es eigentlich geben müsste?
Was denn?
Ganz Jahres Bettwäsche. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt.
Ja, ja, so, weißt du, weil September war total kalt.
Ja.
Ja, habe ich mir einen abgefroren im Bett. Und jetzt Oktober ist total warm.
Ja.
Also wärmer als sonst. Und es dauert nur am Bettwäsche.
Du kannst dich auf nichts mehr einstellen.
Es müsste wirklich so ganz Jahres Bettwäsche geben. So wie ganz Jahres Reifen.
Wie zum Beispiel von Wredestein.
Von Wredestein, ja.
Unser Sponsor jetzt in dieser aktuellen Folge.
War das nicht ein total nahtloser Übergang?
Ja.
Spitze, ne?
Ja.
Genau. Und das Tolle ist, bei den Wredestein-Reifen, für die wir jetzt hier Werbung machen für euch, da gibt es eine ganz besondere Aktion.
Ganz genau. Und die geht noch bis zum 30. November.
Ja.
Und zwar, wenn ihr Winterreifen oder Ganzjahresreifen, also einen ganzen Satz natürlich, ist ja logisch,
ja,
von Wredestein kauft, dann bekommt ihr einen Tankgutschein bis zu 40 Euro.
Oder du sagst, pass mal auf, Wredestein, behaltet mal den Tankgutschein, nette Geste, aber macht doch mal was anderes mit dem Geld.
Ganz genau.
Was passiert denn dann, Gary?
Und die spenden das dann der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei.
Und zwar nicht den Betrag, sondern die legen nochmal den gleichen Betrag nochmal drauf.
Drauf, ganz genau.
Das heißt, wenn ich jetzt einen Tankgutschein für 20 Euro sage, hier, pass auf, Wredestein, dann nehmen die 40 Euro und spenden die der DKMS.
Ganz genau. Oder du hast einen Tankgutschein für 40, dann natürlich 80. Also das ist schon eine gute Summe. Ich habe ja das Problem, ich bin ja das ganze Jahr über mit Winterreifen
Warum
gefahren.
Eigentlich?
Und ja, weiß ich auch nicht, aus Faulheit,
ja,
aus Bequemlichkeit.
Ja.
Und das hat jetzt zur Folge, dass zwei Reifen tatsächlich abgefahren sind.
Ja.
Das heißt also...
Die sind aber sowas von abgefahren.
Genau. Und ich habe
abgefahren, du.
Ja, und ich habe die Kollegen in der Werkstatt gefragt, Jungs, wie ist das denn eigentlich mit den Wredestein-Reifen? Und taugen die was? Und da sagten die, ja, das sind sehr gute Reifen. Also ich für meinen Teil kann sagen, mein nächster Satz, Ganzjahresreifen auf jeden Fall, weil sowas soll ja mir ja nicht nochmal passieren, wird auf jeden Fall vom Wredestein sein.
So Ganzjahresreifen sind auch wirklich für Leute wie dich erfunden worden.
Ja, ohne weißt Scheiß. Ja, wirklich für so bequem.
Also das ist eine super Aktion von Wredestein, auch mit der Spende an die DKMS. Deswegen machen wir sehr, sehr gerne Werbung für Wredestein. Ganzjahres- und Winterreifen.
Und Winterreifen, genau, ganz
also,
genau.
Wollen wir mal anfangen mit dem Podcast?
Ja.
Welcher okay. ist das denn? Wie viel ist der jetzt?
Das ist die 91.
Boah, 91. Also,
meine Güte, ne?
Wir gute Fahrt alt. Und viel Spaß jetzt bei Streter Bender.
Streberg.
Stimmt.
Dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Was ist der beste Prequel? Das war für mich auf jeden Fall ein Spion, der mich liebte. Dieses erstmal beim Bumsen die Fax aus der Uhr kriegen. Komm in die Mitte, wo bleiben wir? Schrimpst.
Wo bleiben Sie?
Ja.
Gut, dass es damals noch keine Sprachnachrichten gab.
Ja, so Riesenrolle drin. Ich hab doch mal eine Frage. Kettenbriefe. Schicken Sie das weiter, sonst werden Sie alle sterben.
Jetzt Streter Bender Streberg, der Podcast mit Thorsten Streter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Herzlich willkommen zu Streter Bender Streberg Folge 91 und wir befinden uns heute mal an einer ganz anderen Lokation.
Ja, in einer anderen Lokation.
In einer
wir
ganz
sind
anderen
innen
Lokation.
Drin.
Wir sind drin.
Draußen tobt Ignaz Kiechle. Kennst du noch Ignaz Kiechle?
Kenn ich noch.
Minister von Ernährung und Forsten.
Forsten.
Und von 83 bis 93, was ich alles weiß.
Du bist echt.
Wikipedia.
Du bist, Wikipedia unter den Komikern.
Die der Belanglosigkeit.
Absolut,
unglaublich.
Absolut richtig. Und draußen tobt ein Herbststurm.
Herbst, der tobt.
Genau.
Ja.
Der Herbst ist definitiv da. Und
ja,
wir sind im Zeitmaultheater in Bochum. Ein kleines, aber absolut wunderschönes Theater.
Ein wunderschönes, weil auch kleines Theater.
Ja, weil kleines Theater, das kennst du gar nicht mehr. Du musst noch in diesen Kack-Stadthallen spielen.
Erstmal sind das keine Kack-Stadthallen.
Doch, es sind Kack-Stadthallen.
Nein, ich war in Kackstadt mal, da bin ich aufgetreten. Was?
Kackstadt?
Meinst du jetzt die mit der Rolltreppe? Nein, das ist Kackstadt. Ich meine in Kackstadt, in Südafrika.
Ja, ja, klar. Am Kack der guten Hoffnung.
Am Kack der guten, ja, genau. So, haben wir das Thema das, auch gleich das durch. Das
Niveau ist erstmal gesetzt. Ich
habe zusammen mit Cuck Robin gesungen.
When Your Heart Is Weak.
When Your Heart Is Weak und danach Remember, wie hieß das noch? The Promised You Made. Das haben wir zusammen gesungen.
Genau,
ja. Cuck Robbins und mit das Cuck war Robin, super. Ja. Nein, danach kam Cuck Norris und der hat erzählt, alles, dass ihn eine Kobra gebissen hat, aber nach fünf langen qualvollen Tagen ist das Tier dann gestorben.
Und Thorsten trinkt natürlich eine leckere Kacketasse.
Genau, das ist der Kaffee, der schmeckt, als würde es darin spuken, Ghost in a Shell. Du verstehst?
Oh,
ja.
Du warst wieder
an der Reminiszenzen an, ja, ich alte Partybirne.
Wir sind im Zeitmaultheater. Das ist ein kleines Theater mitten in Bochum und eine ehemalige
Kapelle. Hast du jetzt Demenz? Hast du das nicht gerade schon erzählt?
Ja, aber
da war ich doch dabei.
Ja, gut, aber ich muss es ja wieder aufgreifen, um
nach einer Viertelstunde.
Um meinen Gedanken zu Ende zu bringen.
Ja.
Um überhaupt zu erklären, warum wir jetzt hier sind. Das Majestic hat Urlaub und wir haben eine Ausweichlocation.
Eine Aufweichlocation. Das heißt, ich habe hartes Leder gerade eingelegt in Flüssigkeit.
Und gefunden. Das ist nämlich das Theater, in dem letztes Jahr die Veranstaltung stattfand, Größen aus der Gegend, wo sich verschiedene Gruppen und Künstler gefunden haben, um so ein Streaming zu machen. Am Anfang der Pandemie unter anderem habe ich hier mit meinem alten Bühnenpartner Heinz-Peter Lenkheit hier nach 30 Jahren mal wieder gespielt. Mhm. Und Tresenlesen haben sich hier
wiedergefunden,
weil schön. Jochen Malmsheimer rief mich an und sagte, wir machen wieder was. Ich so, ja, natürlich, klar, und die Beatles auch. Und war es aber tatsächlich so, dass Frank Gosen und Jochen sich hier wiedergefunden haben nach ganz vielen Jahren. Und da haben wir gesagt, dann wollen wir auch.
Ja.
Und dann haben wir hier diese Größen aus der Gegend.
Eine Geste der Großmut gegenüber den geneigten Fans von Tresenlesen.
Es gibt ja absolut Leute, die Tresenlesen nicht gesehen haben.
Das ist halt die, sag ich mal, der Fluch der etwas zu späten Geburt. Ja, Tresenlesen war immer Meilenstein, immer schon gewesen. Ich glaube, ich habe das Special, das sie gemacht haben, man kann es nicht anders nennen, wo man sich fragt, warum Netflix denen nicht irgendwie die Balkontür eingetreten hat.
Weil es zu gut ist für Netflix.
Das heißt ja dann wohl auch, dass auch wir nicht mehr auf Netflix auftauchen werden, nachdem du
jetzt... Das ist anzunehmen, ja. Aber du hast Tresenlesen nie live gesehen, oder?
Ich habe Tresenlesen nie live gesehen. Warum nicht? Kein Geld gehabt.
Ich habe Tresenlesen gesehen am Tresen.
Ja, tatsächlich. Da ist es ja entstanden.
Im Puhvogel.
Im Puhvogel, da fing es ja an,
ja,
im Puhvogel,
genau.
Bei uns in Bochum.
Da habe ich gedacht, was sind das für merkwürdige Leute? Ich
hatte manchmal nicht mal Geld für einen Bus so. Das war immer der große Traum, auch dann...
nach Bochum zu kommen.
Ja, ins Bermuda-Dreieck zu gehen und Pommes zu essen. Ja. Das war für mich wie Phantasialand, nur für Erwachsene. Aber ich hatte nie die Kohle. Ich wusste, wenn ich da mit dem Bus hinfahre, habe ich nur noch 4 Mark. Damit machst du auch im Bermuda-Dreieck keine großen Sprünge.
Und du musst ja wieder zurück.
Ja, aber das sind so Sachen, da hast du später dir Gedanken drüber gemacht, ob die Gana mitnimmt oder so. Das war echt eine harte Zeit.
Aber wenn 90er. Ihr, so wie Thorsten, Tresenlesen noch nicht gesehen habt oder nicht sehen konntet, wegen zu später Geburt oder auch sonst, wegen kein Geld, dann guckt euch das an auf YouTube. Größen aus der Gegend, Jochen Malmsheimer und
im Lesebereich
Frank die Gosen.
Oberkante.
Ganz genau. Also Jochen Malmsheimer, Frank Gosen, einzeln nur großartig. Gemeinsam eine explosive Mischung, kann ich nur sagen. Also als jemand, der wirklich bei den Anfängen auch dabei war und sehr viel. Ich war ja zwischendurch Fahrer für Tresenlesen, wenn Jochens, habe ich bestimmt schon mal erzählt, wenn Jochens Citroën, Jochen hatte diesen, was war das, ein Fantomas?
Diesen Fantomas.
Dieser Fantomas Citroën, auf den Jochen total stolz war, der aber dauernd im Arsch war.
Ja.
Und dann kam dann meistens so gegen 18 Uhr der Anruf, Dennis, kannst du uns fahren? Und dann, gut.
So, musstest du wegen deiner Größe damals so ein Auto eigentlich im Stehen fahren? Also ist das so,
dass ich bin mein Auto gefahren, weil das Auto ja von Jochen ja nicht ging. Das lag auch immer total tief. Das hat immer geschrappt.
Ja. Aber es sah geil aus.
Das war geil. Es passte super zu Jochen. Aber egal. Also wir hoffen, dass die beiden vielleicht dann doch nochmal live irgendwann mal zusammen nochmal was machen. Das wäre sehr schön. Wir haben Herbst, ist der 91. Podcast. Wir reden.
Donnermar. Jason Donnermar. Too many broken hearts in the world. Australien.
Ja.
90er auch, super.
Especially for
mit Kylie Minogue, die Seife, die ein bisschen die Achselhöhlen trinkt. Ich bin nur ein bisschen albern,
was kommt jetzt? Spontane Gesangseinlagen.
Especially for you hab ich gesungen, Klugscheißer, zusammen mit Barbara Schöneberger bei der Vivaldi-Show.
Ah, okay. Hab
ich Especially for you gesungen.
Ja.
So.
Okay, wo waren wir?
So, wir haben einiges zu besprechen. Es sind einige Trailer rausgekommen und einige, die wir gesehen haben. Wir reden direkt am Anfang, würde ich mal sagen, über The Batman.
The Batman.
Okay, ja,
okay.
Es gibt einen.
Wir gehen mal das ganze DC-Fandom durch.
Es gibt einen Starttermin nächstes Jahr.
3. März.
3. März. Und wir blenden über auf Thorsten. Was sagst du zum Trailer?
Ich sage zum Trailer.
Als Kompetenz.
Kompetenz. Das ist natürlich, das ist Filterhausen, der ganze Trailer. Aber was nicht rot ist, ist grau. Gefällt mir aber sehr, 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 sehr gut. Ich habe mich mit dem Kostüm komplett arrangiert. Mhm. Ich steige immer noch nicht dahinter, aus welchem Material die Maske sein soll. Leder, ich habe da kurze Ausschnitte gesehen vom Making-ofs, wo die auf so einem Sockel steht, aber nur zur Hälfte. Und dann sehe ich, wie er sie absetzt. Und das sieht als starres Material. Und an sowas zerbreche ich. Ansonsten hat es mir richtig gut gefallen. Also man weiß jetzt immer noch nicht mehr, ne? Außer zu seinem Verhältnis zu Catwoman.
Catwoman ist sehr präsent im Trailer.
Catwoman ist sehr präsent im Trailer, was ich sehr gut finde. Pattinson macht das schon ganz ordentlich. So, ich habe da schon Bock drauf. Vor allen Dingen weißt du immer noch nicht mehr.
Ja, ja.
Genau. Natürlich ist außer meine Lieblingseinstellung, wie die Fehler, als der Wagen vom Pinguin am Kopf liegt und Batman mit dieser Gürteltasche, was hat er denn da drin? Capri-Sonne, hast du das gesehen? Der hat so eine Beintasche, so eine Oberschenkeltasche hat der festgemacht. Ja. Und dann steigt er aus seinem... die größte Frage ist doch, flattert sein, also nochmal den Trailer alle gucken, bei dieser Autoverfolgungsjagd, flattert das Cape von Batman die ganze Zeit durch die hintere Seitenscheibe? Weil ich hatte so den Eindruck, das ist ja ein geschlossener Wagen, ist ja ein Coupé quasi. Mhm. Flattert sein Cape raus, macht er die Scheibe hinten zu. Also 100 Pro.
Ja.
Und dann steigt er aus und kommt am Kopf. Das fand ich schon, hat mich schon sehr angesprochen.
Was ist das für ein Auto? Was sagst du denn zu dem Batmobil?
Das ist so ein 73er, habe ich vergessen, wusste ich schon mal. Batmobil mag ich. Das ganze Ding hat ja wieder diesen hyperrealistischen Ansatz.
Genau.
Nur diesmal scheinbar ohne Geld.
Ja.
Also er scheint wohl einen Sattler zu haben, der ihm eine Maske macht und den Rest puzzelt er sich so zusammen aus Bestandsmaterial.
Die Nase ist sehr platt, finde ich. So ein bisschen so, oder?
Naja, die ist halt so, man könnte es auch, sag ich mal, das ist so Hermes-Sattlerarbeit. Also es ist unheimlich gut gemacht, die Maske. Das Angesetzte soll so ein bisschen provisorisch wirken. Das könnte man bei einer Lederarbeit anders machen. Aber gefällt mir trotzdem gut.
Ja.
Das ganze Kostüm finde ich mittlerweile richtig gut. Ich weiß immer noch nicht, worum es geht in dem Film. Tatsächlich immer noch nicht.
Naja,
es werden eher so allgemeine Sachen gesagt. Wer ist unter der Maske? Kikeriki.
Ja.
Dann immer Glasgow, viel Glasgow. Wir haben in Glasgow gedreht.
Und London.
Und London, London. Man muss in London landen. Und dann Schicksalsjahre einer Kaiserin.
Ich habe, mein spontaner Gedanke war, kann man Batman tatsächlich noch düsterer machen? Und offensichtlich ist denen das gelungen.
Ja.
Was mir sehr gut gefiel, war tatsächlich diese Wut, die der so... Also der war ja ständig so, also in total angespannt und ich weiß gar nicht, er hat dann einmal
beim gegen Duschen. Dieses... Er hatte beim Duschen so einen Hals.
Ja.
Alleine beim, ich hoffe, das war eine Dusche. Ja. Ansonsten, wenn er der vordere Bereich von einem Einkaufszentrum war, dafür hat er zu
wenig. Das, wo er gegen dieses Fenster gehauen hat, meinst du das?
Sicher. Ja. Ja, auch gegen das Fenster, aber auch in der Dusche.
Aber was hat er denn da gesagt? Ich habe es auch auf Deutsch gesehen, ich kann ihn nicht verstehen. Aber ist egal, er war sauer und dieser, das gefällt mir sehr gut irgendwie. Ich weiß auch nicht, also der ganze Look und der ganze Trailer hat mich überzeugt, muss ich sagen. Und ich bin da jetzt wirklich, also dafür würde ich auch nach Köln fahren. Zur Pressevorführung.
Ach so, ja.
Gut, dass wir das noch hinterher geschoben haben. Irgendwann soweit ist.
Im Moment ist es so, dass die Pressevorführungen entweder in Düsseldorf sind oder in Köln. Meistens in Köln, meistens um 10 Uhr morgens. Was für uns bedeutet, sehr früh aufstehen.
Naja, für euch, nicht für mich.
Was mir ein bisschen Kummer macht mittlerweile.
Ich wache jeden Morgen um 5 Uhr auf.
Echt? So einer bist du?
Ich bin schon im Fitnesscenter um 5 Uhr.
Was?
Ja.
Oh Gott.
Boah, du bist ja wie Batman, wie Bruce Wayne. Ja, wie genau. Bruce also, aber Wayne. weil du sagtest, kann es düsterer werden, jetzt nach dem ganzen Fantasy-Geschwurbel, sag ich jetzt mal, war das eigentlich der nötige... Ja, Reboot oder die nötige Richtung.
Was ist denn nötig? Aber ich vergleiche den ja immer mit der Nolan-Zeit. Ne?
Ja.
So, weil da kommt ja für mich erstmal lange nichts dran und deswegen war ich ja auch so skeptisch. Aber wie gesagt, ich muss mittlerweile zugeben, das, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich sehr positiv überrascht und ich freue mich da jetzt sehr drauf, muss ich tatsächlich sagen.
Ich habe ein bisschen Kummer, dass Michael Giacchino, der einen Soundtrack gemacht hat, ich habe immer noch nichts gehört, was über dun, 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 dun hinausgeht.
Ja, okay.
Ich habe überhaupt noch kein Thema erkannt, auch in dem 2 Minuten 18 Trailer nicht und auch nicht in den Ausschnitten und so weiter. Immer wieder hast du halt, ist das Under the Bridge oder so? Von
Chili Peppers.
Aber vielleicht hatten sie
nicht
genauso.
Under the Bridge, das ist, was wir hören, ist ja Dingenskirchen hier.
Aber ohne Scheiß.
Like Teen Spirit, Nirvana.
Ah, ja, ja. Come As You Are, oder?
Das ist Come As You Are. Ja, ja, genau, genau. Ja, ja. Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das extra so geheim halten, weil halt immer diese Themen, die Batman-Themen, immer so ikonisch auch sind und dass sie sich deswegen zurückhalten und das...
Das sind eigentlich nicht immer ikonisch. Nee. Du hast erst bei Batman, bei The Dark Knight, hast du erst...
Elfman.
Also Hans Zimmer war der Auffassung, am ersten Teil Batman Begins würde Batman, müsste sich ein eigenes Thema erst verdienen. Ich denke, dass ein eigenes, genuines Thema erst im zweiten Teil gehabt mit Heath Ledger.
Ah, okay.
Und selbst da war es noch so ein bisschen...
Obwohl, das könnte ich jetzt nicht summen.
Ja, aber es war... Naja, gut, aber... Ja, aber, aber jetzt nochmal auf den Trailer und auf das, was wir eben nicht sehen. Und das finde ich eben das Schöne. Es gab so viele Trailer in den letzten Jahren, wo du dann im Kino saßt und sagst, ja, habe ich alles schon gesehen. Ja. Ich wurde schon alles voraus. Ja. Und es ist ja anzunehmen, dass es auch nicht der letzte Trailer sein wird von The Batman. Und dafür...
Na, ich denke, wir werden noch 2 Trailer kriegen, aber der Hype lebt und mehr wird gar nicht nötig sein.
Schön, dass
vor allen Dingen, weil wir echt nicht wissen, worum es hier geht.
Naja, also ich glaube, dass es dieses Serial Killer vom Riddler sein wird. Also Paul Dano sieht man ja diesmal auch.
Der auch so eine Maske, der gleiche Sattler hat ihm die Nase an die Maske gesetzt.
Mit Gaffertape.
So. Das ist einfach so ein Blindstich obendrauf, so ein Lappen. Da, das ist das Bindeglied. Alles hast du mir wirklich leicht improvisiert.
Du siehst ihn von, wenn er im Diner sitzt am Anfang.
Ja.
Siehst du so leicht das Gesicht von der Seite. Also da ist er noch nicht.
Was meiner ist, soll auch deiner sein.
Der Riddler. Ganz genau, richtig. Aber ich will diese Schablone haben, mit der mir das Fragezeichen auf den Cappuccino
macht. Nee, ein Fragezeichen habe ich. Ich will eine Schablone für eine Tasse. Stell es mal vor, wenn das ist super aufwendig.
Vor allen Dingen, ich habe mich gefragt, wie lange hat er da jetzt gesessen? Bis die Polizei
Entschuldigung,
jetzt gleich sieht man das nicht mehr. Aber ist gleich der Schaum weg.
Ich hätte gerne ein Fragezeichen, Kaba. Zack, GSG 9.
Genau.
Vorbei. Ja. Das war's.
Aber Colin Farrell habe ich immer noch nicht erkannt. Nee. Ich finde, er sieht echt strange aus, würde ich sagen, als Pinguin.
Ja.
Pinguin. Also, das ist auch nochmal interessant.
Ich glaube, es ist auch nicht Colin Farrell, sondern Will Farrell. Es ist egal, weil er derartig viel Silikon steckt.
Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Starttermin.
Vielleicht auch Farrell Williams, man weiß es nicht.
Und wir freuen uns drauf. Es wird rot-schwarz, so ein bisschen. Geht so sehr in die Richtung.
Ja, ich bin so ein bisschen filtermüde, muss ich sagen.
Ja.
Aber ich freue mich sehr drauf. Ja. Ich freue mich wirklich sehr drauf.
So,
ich freue mich aber genauso viel.
Und jetzt kommt's
auf The Flash.
Ja, da kommen ja auch immer neue Informationen.
Als mir klar wurde, ich meine, wenn du den Trailer guckst, wird dir irgendwann klar, dass die ganze Off-Stimme ist alles Michael Keaton. Michael Keaton spricht den gesamten Trailer.
Mhm.
Kein Scheiß, das ist Michael Keaton. Ich habe dann extra so einen Abgleich machen müssen mal mit The Founder und so weiter. Das ist Michael Keaton. Und dann, wie er dann, er hat einfach dieses, mir hat das gereicht, dass du dann so schrump, schrump, so Schritte hörst, so ein bisschen Cape und du siehst das erstmal Batman von hinten. Das ist für mich schon komplett gratias. Hm. So, weißt du? Hm. Alles voller Staub, man kennt das ja von sich zu Hause.
Ja.
Schalter umlegen, Batman unter einer Folie. Ich bin komplett gestorben.
Ja.
Ich meine, scheiß drauf, wie komplex jetzt die jetzt da durch die Gegend rennen. Und 5 Zeitebenen aufmachen. Keaton, Keaton, Keaton. Weißt du?
Ja.
Diane Keaton.
Da freue ich mich schon.
Nein, Buster Keaton. Es ist, ich möchte einfach, das möchte ich gerne sehen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, dass der ganze The Flash-Film, das ist Michael Keaton mit Rand.
Ja.
Wie Jochen Malm mal sagen würde. Das ist einfach, das ist Michael Keaton. Mal gucken, was drumherum passiert. Mit Komplexen, ich renne in der Zeit zurück, rette meine Mutter, was ich auch gerne versuchen würde. Ich komme nur in den Anzug nicht rein. Und diese ganzen Sachen, das ist sicherlich interessant. Und sicherlich auch wahnsinnig interessant. Aber das Gekreische wird erst losgehen, wenn sie auf Wayne Manor ankommen. Das ist ja am Anfang schon, das ist das Batman-Theme. Also das, du machst den Trailer an und es kommt das Danny Elfman Batman-Theme.
Oh.
Sie fahren vor Wayne Manor vor. Beides Mal steigt Barry Allen aus, wie wir sehen. Einmal langhaarig. Er trifft ja seine eigene alternative Existenz. Der steht ja 2 Mal in dem Trailer, als er sagt, B-Man? Also links steht er und rechts steht er. Und Supergirl ist da.
2 verschiedene Trailer, weil daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
Du musst den Trailer anders gucken.
Ja, okay.
Was? Aber ist so, du siehst auch, dass im Hintergrund ist der Barry Allen mit langen Haaren, der trägt Batmans Kostüm, aber rot angemalt mit einem Blitz drauf.
Ah, okay.
Es ist hochkomplex.
Okay.
Ich freue mich drauf.
Ja, der Andy Muschietti, der kann schon was, ne?
Ja.
Der kann was.
Ja, wir kennen ihn ja persönlich.
Und die Barbara.
Wir kennen ihn ja persönlich.
Barbara, Andy.
Barbara
und Andy. Ja. I know, we know, you look this up here.
I come on my knees when I get an inviting for
Dingenskirchen. Auf Englisch bedeutet das was anderes, I come on my knees. Aber darauf gehen wir jetzt
nicht. Komm auf meine Knie.
Ganz genau.
Die Höhe stimmt
einfach. Ja, das stimmt. So, dann haben wir noch einen Trailer. Gary, Home Alone auf Disney+.
Ach Gott.
Ja, das... Home Alone... Returns oder was? Wie heißt er auf Deutsch?
Nicht schon wieder allein zu Hause.
Okay, abgemacht, bin ich dabei, kaufe ich.
Der Titel sagt alles, finde ich. Der deutsche Titel sagt alles. Nicht schon wieder allein zu Hause.
Um mit dir mal zu sprechen, muss das denn jetzt sein? Brauchen wir Kevin allein zu Hause nochmal? Nee. Ist es denn Kevin?
Ja, da steckt auch schon gleich der Teufel im Detail. Denn wir brauchen den nicht, weil er auch nicht für uns gemacht ist. Wir sind einfach nicht mehr die Zielgruppe.
Willst du etwa sagen, wir sind alt?
Wir sind alt, ja. Wir sind mittlerweile schon sehr, sehr veroppert. Und wir brauchen den nicht. Das ist einfach für eine komplett neue Zielgruppe gemacht.
Unfug.
Und Unfug. Ich freue mich auf Aisling Bee tatsächlich, die Mutter spielt, die britische Komikerin. Und auf irische Komikerin.
Nicht britisch.
Irisch ist männlich.
Und Pete Holmes, der spielt den Vater. Und dann sind da noch ein paar andere ganz gute. Aber ich erwarte null. Also kommt der nicht direkt ins Streaming oder kommt der ins Kino?
Der kommt direkt auf Disney Plus, glaube ich. Ja, also der Kleine aus Jojo Rabbit.
Wie heißt der denn noch?
Ich weiß nicht, hast du geguckt, wie er heißt? Der kleine Nazi aus Jojo Rabbit, der kleine
Dicke. Der den besten Satz hatte in Jojo Rabbit.
It's a bad time for being a Nazi.
Das war der beste.
Sag den Leuten das aber Buchmesse mal.
Ja, schönen Gruß.
Da haben sie so eine Nazi-Bedarfskirmes aufgebaut, so eine pseudoliterarische.
Muss echt nicht
unfassbar
sein. Der mich immer so ein bisschen erinnert an den jungen Nick Frost, oder?
Der könnte Nick Frost der tatsächlich so als Junge spielen. Obwohl, ich habe jetzt schon ein Foto von ihm gesehen, der ist ja jetzt auch, ne, ich meine, Kinder werden älter und der sieht jetzt nicht mehr so knuffig aus.
Kindern also werden Leute.
Dieses Knuffige, was er noch in Jojo Rabbit hatte, das hat er jetzt nicht mehr.
Das habe ich mit Ray Liotta auch.
Ja.
Ich finde, der ist einfach nicht mehr so knuffig wie in Goodfellas.
Goodfellas, da war er auch ein Goodfeller, weißt du so.
Ja, hätte man so hingehen können, so in die Backen kneifen, auch der Ray Liotta.
Ja.
Also das ist wie gesagt, wir müssen...
So Lisa Fellers Programm sollte übrigens so heißen, das nächste, Goodfella. Das würde ich so drüber machen und dann sind Schwarz-Weiß-Bild von ihr.
Ja, nicht schlecht. Halloween Kills wird Gary separat besprechen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast seht, wird es wahrscheinlich schon online sein. Deswegen, wenn ihr mehr Material von uns wollt, da gibt es mehrere Möglichkeiten, natürlich diesen Kanal auf YouTube zu abonnieren. Mit dieser kleinen Klingel auch noch. Mit
Glocke, das ist wichtig.
Weil wir werden immer zwischendurch mal Filme besprechen, so kleine Quickies, so Kurzbesprechungen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, aus Zeitgründen, wie jetzt zum Beispiel Halloween. Das wirst du dann machen. Wir haben das ja schon mit Dune gemacht und auch mit dem letzten Bond-Film. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn ihr diesen Podcast werbefrei sehen wollt, dann können wir euch nur sagen, einfach mal Patreon werden. Dann bekommt ihr diesen Podcast nämlich nicht nur werbefrei, sondern auch schneller und länger.
Habt ihr uns aber am Arsch, muss man auch sagen.
Was?
Ach komm.
Was sagst du?
Dann habt ihr uns aber am Arsch.
Ja, gut, dann haben sie uns am Arsch.
Patreons wird auch schon mal unkontrolliert zu Hause geklingelt und so.
Ja, dann kommen wir vorbei und machen Klingelmännchen. Das wäre auch ein schöner Halloween-Film. Warum gibt es keinen deutschen...
Klingelmännchen. Ringman.
Gibt es doch alles. Gab es jetzt Krampus, gab jede Figur.
Klingelmännchen finde ich sehr gut. So
Halloween Kills.
Nee, auch, ich würde gerne Bullemann.
Bullemann
Revisited.
Bullemann mit Ralf Richter in der Hauptrolle.
Nee, Ralf Richter kannst du nicht nehmen. Bullemann ist Claude Oliver Rudolph.
Ja.
Und das ist halt, wo Kinder im Ruhrgebiet, so 1962, der fängt so ein bisschen an wie es, weißt du? Draußen regnet's, draußen stürmt's, bald ist Allerheiligen. Und Kinder machen immer, weißt du, die zünden Katzen an und so. Und ist, wenn du das noch einmal machst, kommt der Bullemann. Und dann siehst du Claude Oliver Rudolph in so einem richtig beschissenen 70er-Jahre-Anzug, blutbesudelt die Straße runterkommen.
Ja.
Und der macht dann mit denen wirklich, der nimmt die und reibt denen so den Kopf und so, weißt du, und macht so... So, und die werden auch richtig Kopfnüsse, Arm hier, diese Armzwinge, die so wehtut und so, das macht er mit den Kindern.
Headlock.
Bis sie nicht mehr können.
Headlock.
Ja.
Aber eine gute Nachricht ist zum Beispiel auch, dass die verrückte Geschichte der Welt hieß er auf Deutsch, glaube ich, History of the World.
Mhm. Part 1.
Es gibt einen zweiten Teil. Der hieß damals schon, wann Part war das? 81?
Ja.
81? Es gibt einen zweiten Teil. Als Serie,
Mel Brooks. Das wollte ich fragen. Als Serie
bei Hulu.
Genau.
Ja.
Okay, also bei Disney Plus.
Ist der Mel Brooks Humor, der leicht verspielte alberne Mel Brooks Humor, ist er noch kompatibel?
Das ist eine interessante Frage, Thorsten. Das ist eine interessante Frage und ich bin froh, dass du gerade diese Frage gestellt hast.
Richtig.
Weil bei Spaceballs, da hatte ich schon persönlich das Gefühl, es hat sich schon so ein bisschen überholt selber. Und ich bin ein großer, großer Mel Brooks-Fan und ein großer Fan von Höhenkoller und von Frankenstein Junior.
Also wirklich, Frankenstein Junior ist immer noch ein Meilenstein und Meisterwerk.
Ja, absolut.
Ja, aber er ist auch, ich habe ihn neulich nochmal gesehen, es ist schon, das Timing ist schon ein bisschen, also man, es ist ein Kind seiner Zeit, ist großartig, ich liebe den Film, ne? If you know where you can go.
Fashion sits.
Dankeschön.
Gerne.
Es ist, aber ist es wirklich jetzt für uns in unserem Alter jetzt die Erinnerung an damals? Ich habe verrückte Geschichte der Welt, glaube ich, dreimal im Atlantis gesehen.
Ja, auf der, ich habe den auch total oft gesehen.
Ganz oft gesehen im Kino.
Meine Lieblingsszene ist, und die gucke ich auch immer ab und zu noch bei YouTube mit, wo er den Kellner spielt, ja, bei dem Abendmahl, beim letzten Abendmahl. Jesus.
Yes?
War das Gregory Hines? War das Gregory Hines? Wo kommst du her? Ja. Aus Äthiopien. Welche Ecke da? 125. Straße. Ja, weißt du, so dieses, weißt du, dieses typisch,
ja, das war ja
Worthumor einfach.
Das waren ja damals sowieso die Filme, die wir unheimlich gerne geguckt haben. Es war ja auch hier die Zucker-Abrams-Zuckerfilme hier, Airplane, also die Reise in einem verrückten Flugzeug.
Top Secret.
Top Secret und so. Das waren ja alles diese Filme. Aber wie gesagt, ich muss nur mal sagen, da, als ich Spaceballs gesehen habe, da habe ich wirklich so gedacht, oh Mann. Und war das nicht auch eigentlich so einer seiner letzten, die er so gemacht hat?
Na, er hat ja noch Dracula gemacht mit Leslie Neeson.
Ja, den habe ich, glaube ich, schon gar nicht mehr gesehen.
Ja, den habe ich auch leider nicht gesehen.
Also ja, den habe ich schon gesehen und es war so ein bisschen, ja, es war natürlich ein Leslie Nielsen-Vehikel, klar. Ja. Und Leslie Nielsen, ich habe ihn immer sehr geschätzt. Ich fand es auch toll, dass er seine ganze Albernheit dann ausspielen konnte noch. Das war ja eigentlich ein seriöser Darsteller.
Ja.
Das habe ich sehr, sehr geschätzt, was Leslie Nielsen gemacht hat. Die nackte Kanone sind immer noch Meilensteine.
Ja, ja.
Das ist auch Zucker. Ich mag diese Sorte Humor, wo du sagst, vielleicht zündet nicht jeder Gag, aber wir scheißen dich derartig zu, auf drei verschiedenen Ebenen, auch im Hintergrund.
So konsequent.
Das ist das, was ich mag. Nicht, dass Till Schweiger, ich erzähle dir jetzt einen Gag und wehe, der funktioniert nicht, dann gucken wir mal. Sondern ich biete dir jetzt mal 50 an. Ja. Da ist von stumpfsinnig bis brillant alles dabei, die alle gleichzeitig.
Ja.
Und das ist halt, das mag ich so an diesem Film.
Wir saßen, ganz genau. Wir saßen in Nackte Kanone 33 ein Drittel.
Ja.
Was heute auch keiner mehr versteht, den Witz bei 33 ein Drittel, aber egal. Also nicht alle. Auf jeden Fall, das Finale ist bei den Oscars.
Ja.
Und die Kamera schwenkt und mein Freund Thorsten, nicht du, ein anderer Thorsten ist ja auch mehr so ein Sammelbegriff, saß neben mir und, sorry, aber
der musste jetzt Thorsten sagen. Ist ein Sammelbegriff.
Ja, Gary nicht. Auf jeden Fall schwenkt die Kamera und da sitzt irgendwann mal dieser wie heißt der, Wally? Where's Wally? Wo ist Walter?
Ja, ja.
Dieser Typ so, mit dieser der Brille und so, weißt du, aus diesen Wimmelbüchern, sitzt irgendwann mal im Publikum. Und ich sag so, Thorsten, guck mal, da sitzt Walter. Und Thorsten hat einen hysterischen Anfall gekriegt. Der hat wirklich 5 Minuten hat die ganzen anderen Gags nicht mehr mitgekriegt mit Anna Nicole Smith und Fred Ward spielt ja auch mit im
Stimmt, richtig. Stimmt. Nein, wie gesagt, die Zucker, die haben uns auch echt geprägt, humortechnisch.
Ja.
Glaube ich, ganz
ich glaube, dass es als Serie vielleicht gut wird. Also, ich meine, Mel Brooks ist jetzt auch schon, wie alt ist er?
90 nahezu.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, er hat sich nach dem Tod von Carl Reiner, der ja sein bester Kumpel war, hat er sich so ein bisschen zurückgezogen. Es wird noch Mel Brooks drüber stehen, aber da werden natürlich ganz andere Leute werden da. Ja. Und er wird vielleicht noch so seinen Segen geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da noch so großartig dran beteiligt ist. Aber von daher, kommen lassen. Einfach kommen lassen.
Ja, einfach mal kommen lassen.
Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass unser lieber Freund André die Dokumentation gedreht hat. André Rösler, schönen Gruß. Demnächst auf VHS, die es noch zu unterstützen gilt. Wir werden das auch verlinken.
Warum? Was heißt unterstützen?
Naja, wir brauchen noch ein bisschen Geld, um das Ding rauszubringen. Ne?
Wie viel?
Ein paar, das ist noch ein bisschen. Also,
wie viel?
Ich weiß es jetzt nicht.
Ich habe keine konkreten Zahlen.
Also, ich will doch einfach nur darauf aufmerksam machen, wenn ihr wollt.
Ich kann ihn gerne mal schreiben.
Ruf ihn doch mal. Nein, lass doch mal,
wie viel er noch braucht, um das rauszubringen.
Wir verlinken das einfach und wir sind dabei. Wir sind interviewt worden. Rick Cavanian ist dabei. Wer ist noch alles dabei?
Eine bunte Mischung.
Uwe Boll, glaube ich auch.
Und letztes. Und es gibt ja zusätzliches Material, was ich noch gedreht habe, was ihr noch gar nicht gesehen habt. Da freue ich mich so sehr drauf.
Und
ich hatte, als ich das gedreht habe, hatte ich die Vision von dir, wie du im Kino sitzt und lachst, weil ich deine Lache kenne, wenn dich wirklich was überrascht. Ja. Und da bin ich das habe. Und wenn du das dann siehst und lachst, dann weißt du, dass ich das extra für dich gemacht habe.
Okay.
Ja.
Gut. Also
jetzt müsst ihr das geschnitten haben.
Wenn ihr wollt, dass das rauskommt, geht einfach. Wir verlinken das und demnächst auf VHS. Hoffentlich wirklich demnächst. Gary.
Jawohl.
Reservation Dogs auf Star. Die hast du schon komplett gesehen.
Ich habe die komplett gesehen.
Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, aber jetzt ist sie
ganz kurz gesprochen, Seba. Ganz genau. Also eine ganz großartige Serie, produziert von Taika Waititi. Und ich finde sie wirklich super. Es geht um Jugendliche, die indianische, sagt man, oder Ureinwohner.
Ureinwohner, sagt man.
Ja. Die halt in einem Natives Reservat leben.
Americans.
Und Native Americans.
Dankeschön.
Native Americans und die eigentlich keine große Perspektive haben und aus bestimmten Gründen nach Kalifornien fahren wollen. Also eine Gruppe von den Jugendlichen. Und wir lernen so ihre ganze Community, ihre Gruppe kennen. Und das ist sehr, sehr gut gemacht. Taika Waititi hat ja einen Film gemacht, den du mir ja auch damals nahegebracht hast. Es war Boy.
Boy, der war sogar der erste.
Und, wer diesen Film mag, das ist sehr ähnlich, muss ich sagen. Und es ist, ich finde das mal toll, auch mal sowas zu sehen, irgendwie, weil da habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, wie so ein Alltag in so einem Reservat ist. Und wie wenig Zukunftsperspektiven. Man weiß ja, dass die Selbstmordrate bei unter Jugendlichen in diesen Reservaten ziemlich hoch ist. Und tatsächlich spielt das auch eine Rolle. Okay. Und trotzdem ist er unheimlich herzerwärmend, unheimlich schön gemacht, ganz tolle Darsteller.
Ja.
Und ich kann es wärmstens empfehlen. Also Reservation Dogs.
Weil Titi kann ja wirklich diese Ernsthaftigkeit gepaart mit Humor, das kann er
super. Wirklich,
also Jojo Rabbit ja sowieso auch,
ja.
Wo einem ja auch das Lachen dann im Halse stecken bleibt, aber auch bei Hunt for the Wilder People mit Sam Neill, das ist ja auch ein absolutes Meisterwerk. Also er kann ja wirklich, also wenn wir jetzt nur über Thor, Ragnarok oder so reden oder What We Do in the Shadows, der hat wirklich, da kommt er her, einfach als
ganz genau. Und
Neuseeländer.
Da ist zum Beispiel eine Sache, ich spoilere jetzt mal ganz, ganz wenig, dass einer von den Jugendlichen hat immer so eine Vision von so einem alten indianischen Krieger, der damals bei dem Dings mit Custer dabei war. General aber Custer, dann doch nicht.
Die Schlacht am Little Bighorn.
Ja, Schlacht am Little Bighorn, ganz genau. Da war er dabei, aber nur vom Weiten. Weil sein Pferd ist in so einen Maulwurfbau reingefahren und dann ist das Pferd gestürzt und er da drunter und hat es nicht überlebt. Aber er hat Custer vom Weiten gesehen.
Er ist im Krieg gefallen.
Er ist im Krieg wirklich gefallen. Und es ist super lustig auch, tatsächlich.
Klar.
Also,
ja, großartig. Mag sehr. Freue ich mich sehr drauf.
Ja.
Squid Game.
Jo, hör mal.
Da bin ich ja wohl dabei.
So, pass auf. So. Squid Game. Pass auf.
Obacht.
Obacht. Ich bin erst bei Folge 4. Lass uns trotzdem.
Ich bin durch.
Gut. Schön.
Das wissen wir alle, Gary, dass du Squid durch bist. Das ist keine Neuigkeit.
Der größte Erfolg, den sich Netflix jemals aus dem Kreuz geleiert hat.
Ist der Hype berechtigt? Thorsten.
Nee, ich sag mal so, ein Hype auf Netflix ist kein Hype in der richtigen Welt. So wie ein Hype auf Twitter kein Hype ist in der richtigen Welt. Aber es ist das erfolgreichste Format.
Ja. Erfolgreicher als Bridgerton sogar.
Ja.
Echt?
Ja.
Was ich gar nicht erst geguckt habe, also an mir hat es nicht gelegen. Ja. Squid Game ist natürlich schön aufgemacht, dass sie am Anfang erklären, was Squid Game überhaupt ist, nämlich so ein Kinderkrakenspiel. Schon die ersten 5 Minuten sind hyperkomplex, also ich frage sie, was ist
denn? Auch gedacht.
Was ist denn das für ein Kackspiel? Wer soll das schnallen?
Das fing an mit, die Spielregeln sind denkbar einfach.
Ja.
Und dann wurden die Spielregeln erklärt.
9 Trapezoide ziehen mit dem Fuß auf einen Kiesweg, wenn das eine Kind das andere Kind schubbt. Gibt 2 Punkte ziehen.
Könnt ihr euch erinnern, dass im Ferienprogramm damals die Bären sind los gestartet ist und dass vorher jemand, ich glaube es war sogar ein Amerikaner, erklärt hat, wie die Regeln von Baseball gehen? Nee.
Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ist nicht Baseball im Grunde Brennball?
Nein. Ja, wenn du mal im vierten Inning scheiterst, dann wirst du das anders sehen. Das liebe ich auch mal, dieses so. Weißt du, er hat im vierten Inning 12 Punkte gemacht, wo ich mir denke,
Und ich saß da als Kind und ich war ja offen für alles und diese Serie. Damals
noch. Ja, super.
Und
mit Fred.
Im Film war es Walter Matthau.
Walter Matthau, aber in der Serie.
Und ich bin komplett ausgestiegen nach glaube ich, 2 Minuten. Ich weiß heute noch nicht, was Baseball, wo da die Faszination ist, aber es scheint ja genug Leute zu geben, die dann auch Baseballfilme machen. Und so ähnlich ist es wohl auch bei Squid Game, dass man dann denkt,
weil letzten Baseballfilm, den ich zum wiederholten Mal gesehen habe auf Netflix, immer noch Moneyball mit Brad Pitt.
Ja.
Selten so gut gespielt hat. Und auch hier der Kollege, wie heißt der dafür einen Oscar? Jetzt habe ich aufgestoßen, eine Oscar-Nominierung gekriegt hat.
Aaron Sorkin?
Nein, sein Assistent.
Aus Superbad, Mann.
Sag schnell.
Seth Rogen?
Nein. Nicht Seth Rogen.
Adam McKay?
Nein.
Alter.
Der so viel abgenommen hat.
Der ehemals Dicke.
Josh. Ja, der ehemals Dicke, muss man sagen.
Ja, ich weiß.
Jetzt bitte. Nein, das bitte,
wir blenden das ein. Ich vergesse seinen Namen auch mal.
So, weil er ist natürlich brillant. Er hat jetzt natürlich abgenommen. Und irgendwie wird er auch dafür angefeindet. Ich habe da neulich so ein Interview-Zusammenschnitt gesehen. Die fragen den nur Schwachsinn.
Ja, habe ich auch gesehen.
Weißt du, war mit sich natürlich unzufrieden, was ich verstehen kann, so wie viele das von uns sind, und hat dann was dafür getan. Und seitdem muss er nur Schwachsinnsfragen in Interviews beantworten. Ja. Wie, wenn Sie sind jetzt schlank in Hollywood, sehen Sie sich im Spiegel immer noch als dicker Mensch? Ja. Wo er dann gesagt hat, kann ich irgendeine andere Frage hören? Vielleicht irgendwas Intelligentes? So. Und er hat völlig recht.
Ja,
oder er ist bei Jimmy Fallon oder irgendwo und der sagt zu ihm, hey, du riechst überraschend gut. Und er sagt, was soll das bedeuten? Ich versuche jetzt wirklich alles hier, mich nicht angegriffen zu fühlen. Was bedeutet das?
Ja. Wir reden von Jonah Hill.
Ja, ich hatte nicht gedacht, dass du
Jonah Hill. Jonah Hill, der Bruder von Beanie Feldstein.
Ja, und Jonah Hill ist ja wohl generell ein fantastischer Schauspieler.
Ja, absolut. Maniac.
Er spielt auch in den neuen Adam McKay hier mit dem Kometen. Oder mit dem Dings hier, der Adam McKay, der hat für Netflix. Der kommt am...
mit Caprio.
Genau.
Ja.
Da spielt er auch mit.
Ja, natürlich Wolf of Wall Street.
Wir waren zusammen im Kino. Bist du noch im Bochum?
Ja,
beim Ruderdreieck. Das war
herrlich,
so.
Herrlich.
Können wir zurück zu Squid Game.
Squid Game.
Größte wir Problem driften immer wollen, so ein wollen wir mal ganz ab. Kurz sagen, worum es geht? Also Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben, riskieren bei Kinderspielen ihr Leben fürs Amüsement einer gesichtslosen Elite oder so.
So, genau.
Ist das ein Pitch oder was?
Ist ein bisschen Zor auf die Spitze getrieben, so ein bisschen mit Kinderspielen.
Naja, wieso? Tribute von Panem, das Millionenspiel, The Hunt. Zuletzt hatte das ja auch als Thema. Das ist ja als Konzept nicht neu. Aber
Ready or Not?
Aber Ready or Not?
Ja, auch ein bisschen.
Oder The Most Dangerous Game?
The Most Dangerous Game, Klammer auf. Habe ich sehr genossen, Klammer zu.
In Alten. Den Graf Zaroff oder den neuen Film.
Nein, The Most Dangerous Game kannst du jetzt auf Amazon für Lacko angucken.
Ist das der mit Christoph Waltz? Und Christoph Waltz.
Ja, super.
Ja
super, macht total Laune, das Ding.
Ja,
macht total Laune.
Es ist aber nicht zu verwechseln mit dem The Most Dangerous Game, der hieß hier irgendwas mit Graf Zaroff oder so.
Die Insel
ist
Graf Zaroff, ja.
Die Kulisse von King Kong hatten die noch benutzt. Und,
genau, Graf Zaroff, Genie des Bösen,
Bela
Lugosi.
War das Bela Lugosi? Ich bin mir nicht
sicher. Schätz mal,
nee, ich glaube mal nicht.
Also ich sag mal so, die Idee, die Prämisse ist nicht neu.
Die ist nicht neu,
aber jetzt Südkorea.
Was natürlich Laune macht, ist, man kennt sich null mit Südkorea aus. Man checkt nicht, was sie da essen. Und dann geht es darum, dass du wirklich, du sitzt die ganze Zeit mit dem Handy da und rechnest koreanische Won in Euro um. Weil das heißt, ich habe nur 100 Won. Und du so, ja. Und das sind 1,80 Mark. 5.000 Euro, was ist?
Da kommt die Brite Xantner und sagt, wie viel ist das in Schilling?
Ja, genau. Und das ist, du weißt es halt einfach nicht. Das ist die ganze Zeit, Won, du hast keine Ahnung von den Beträgen. Der gewinnt ja was beim Pferderennen, woraufhin er seine Tochter einlädt. Sagt, und das sind irgendwie nur 70 Euro. Ich hab das nachgerechnet. Was ist mit dir?
Ja.
Und die ganze Zeit, du weißt nichts über das Preisgefüge. Das ist unheimlich schwierig nachvollziehbar, wo da der soziale Abstieg ist und so. Und es ist unheimlich schwer nachzuvollziehen, dir wird einfach nicht klar gemacht, wer die Identifikationsfiguren sind, wer die Arschlöcher, wer dann doch, und das ist halt so.
Ja, aber das ist doch, das ist ja gleichzeitig aber auch das
Geniale oder sagen wir mal so, das Gute, dass ich finde gerade die Serie meiner Meinung nach beginnt sehr zäh, weil wir gerade am Anfang praktisch so dieser Hauptprotagonist wird eingeführt und ja. Wir kriegen das alles mit und bei den anderen Leuten, die er dann kennenlernt oder auch Bekannte, die er trifft, da ist das tatsächlich immer so ambivalent. Du weißt nie, sind die jetzt gut, sind die böse oder was passiert da jetzt mit? Und
ich tue mich immer schwer, Ralf Ruth hat das auch irgendwie geschrieben auf Twitter und er hat so ein bisschen recht, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem südkoreanischen Overacting.
Das
ist immer ein bisschen viel. Das ist so ein bisschen...
Das ist aber nicht nur bei den Südkoreanern, sondern
das ist auch bei den Chinesen so. Wenn die was sagen wollen, machen die immer so.
Ja.
So dieses.
So,
immer mit dem Finger. Aber die sind am besten darin, in Monsterfilmen vollkommen sachlich zu sagen, ja, meine Forschungsergebnisse mit Riesenechsen haben das gleiche ergeben. So, genau. Und das schätze ich natürlich so daran, aber es ist viel Gestik, viel so. Und das ist.
Ich glaube, das hat tatsächlich was mit dem chinesischen oder japanischen traditionellen Theater zu tun.
Das Kabuki-Theater.
Da wird immer sehr.
Dass alle Frauenrollen von Männern übernommen werden. Das ist halt so ein Bestandteil des Kabuki-Theaters, ansonsten ist es nonverbal.
Ja.
Und,
aber war es bei Parasite auch so?
Das habe ich tatsächlich überlegt, weil da war es, glaube ich, nicht so.
Ja. Bei Parasite war es immer dann so, wenn es darum ging, dass jemand hadert, jammert oder trauert. Das war immer sehr dick aufgetragen.
Ja.
Das war nicht gerade eben die feinen Zwischengesten. Es war immer dieses...
Ja. Aber das Bong Joon-ho, oder ich hoffe, ich sage seinen Namen jetzt richtig, da ist er doch schon ein bisschen europäischer oder amerikanischer.
Das kann sein. Also es ist tatsächlich, habe ich da auch
aber dann ist Squid Game wirklich eine südkoreanische Serie, auch für den südkoreanischen Markt oder für den asiatischen?
Das ist für den internationalen Markt konzipiert worden und die Rechnung, die ist aufgegangen.
Tut mir leid,
und es war...
Du hast es komplett gesehen?
Ich habe es komplett gesehen. Es geht nicht um eine Fernsehshow oder so, wie man ja jetzt meinen könnte. Es geht wirklich extrem, man muss sogar sagen, fast schon demokratisch zu, weil die Leute sind freiwillig da, sie sind wirklich im Arsch finanziell oder gesellschaftlich oder was auch immer und kriegen die Möglichkeit, an diesen Spielen teilzunehmen, die natürlich die Diskrepanz zwischen Kinderspielen und der gnadenlosen Gewalt, die danach folgt, wenn du verloren hast, kriegst du einen Kopfschuss. Ich meine, da spoilere ich jetzt nichts.
Nee, erste Folge sterben direkt mal, werden dir 75 Leute erstmal erschossen.
Ganz genau.
Was da sich auch zieht, wo du sagst, ich hab's gecheckt so.
Genau.
Ich hab's gecheckt, aber es wird jeder für dich einmal erschossen.
Angenehm gewalttätig?
Unangenehm gewalttätig.
Ja.
Genau. Weil so nihilistisch nach dem 30. Schuss so ein bisschen, wo du sagst, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich will mich nicht bewegen, wenn die Puppe sich umdreht, so irgendwie weiß ich nicht.
Ja, genau. Also das ist schon, und dann werden natürlich Allianzen werden geknüpft, Leute und verbünden sich.
Aber auch
die
Signal Iduna ist auch dabei.
Und genau. Aber auch, die gehen auch manchmal nicht, weißt du, dann denkt man, oh, ist das nächste Spiel, hat das was mit Kraft zu tun zum Beispiel oder mehr mit Grips und dann formieren sich halt die Leute so und dann geht das aber nicht auf oder plötzlich werden Leute gegeneinander gespielt.
Ist es ein Sittengemälde?
Ja, das frage ich mich. Also ich finde, es hat so einen philosophischen Touch und man kann da auch eigentlich ganz gut drüber diskutieren, aber wirklich richtig, habe ich wirklich heute Morgen lange drüber nachgedacht, ob das tief ist. Nee, es ist eigentlich nicht tief. Es ist halt die Elite, die da sitzt und sich das anguckt, einfach um unterhalten zu werden und aber so das wirklich tief Philosophische, das verpufft meiner Meinung nach.
Ist es zu Ende erzählt? Weil natürlich wird Netflix wieder dann hergehen und eine zweite Staffel einfordern von diesem Mann.
Nee, das ist das macht ganz viel Raum für Neues auf.
Ja, aber wird das Neue dann ähnlich gut? Oder?
Ich fürchte nicht.
Ja.
Ich fürchte, das wird so eine Nummer, wo sie dann halt wirklich so einen One-Trick-Pony zu Tode reiten. Also es würde mich sehr überraschen.
Es würde dich überraschen, wenn es
gut werden würde.
Ja. Es würde dich überraschen, wenn sie es nicht weitermachen würden.
Auch. Nein, das würde mich sehr überraschen, wenn sie es nicht weitermachen würden. Ja. Und es würde mich aber auch sehr überraschen, wenn es tatsächlich dann auch gut werden würde. Okay. Weil ich finde, die Idee ist jetzt durch. Die ist ziemlich clever, da sind ein paar gute Twists drin. Wenn man über dieses Overacting, da gebe ich den Thorsten hundertprozentig recht, das ist so ein bisschen anstrengend. Aber wenn man darüber hinaus ist, dann ist das schon eine gute Unterhaltung, muss man einfach sagen. Spannend wirklich auch.
Ich hätte gerne Kevin allein zu Hause, würde ich jetzt gerne mal sehen, mit Macaulay Culkin, der diesmal allein in der Psychiatrie ist,
ja.
Der raus muss. der einfach so alt ist, wie er alt ist.
Ja.
Das Ding kannst du locker machen, fluffig. Und das Problem ist, dass es genau andersrum ist. Er ist in der Psychiatrie und seine Eltern wollen ihn unbedingt besuchen. Und er will das auf keinen Fall.
Super Idee.
Er tut auch super. Alles,
super Idee.
Um die Leute von sich fernzuhalten.
Gekauft.
Also er macht, so. Er macht seine, die ganze Anstalt wird praktisch zu so einem ja, Spießrutenlauf für die Eltern.
Und das würde ich genau so, würde ich danke sehr.
Wo bauen wir dann Joe Pesci ein und Daniel
Joe Stern? Pesci bauen
die
wir müssen, einfach ein.
Die,
Joe Pesci
die werden dann von den Eltern engagiert, so nach dem Motto, ihr habt ihn einmal, oder nee, die wollen dann Rache. Die wollen, gibt's, war das aber nicht schon so, dass das
also, naja, in New York war es ja schon so, dass sie ihn dann sehen.
Ja, New York, das war aber auch echt, ey, weißt du.
Der ist komm, der ist gut. Echt, der ist schon.
Und dann noch mit Donald Trump.
Und ja, Donald Trump in dieser 3-Sekunden-Rolle da, aber war schon, war schon geschockt, als er dann auf einmal auftauchte dann. Also ich habe, glaube ich, vor einem Jahr habe ich beide nochmal gesehen.
Genau. Das ist eine Mischung aus der Graf von Monte Cristo. Ja. Weil in der Nebenzelle, ohne dass wir ihn sehen, sitzt Edward Furlong.
Ja.
Weißt du?
Mhm.
Der andere leicht angeschlagene Schauspieler.
Ja.
Und dann wird irgendwann klar, ihre Eltern kommen.
Ja.
So, und das ist, der Arzt wird gespielt von, ich weiß nicht, ich würde Michael Keaton nehmen wahrscheinlich, einfach, der macht das immer gut. Weißer Kittel kaufe ich ihm ab. Und dann kommen die Eltern und dann muss völlig klar sein, dass das nicht geht.
Ja.
Und am Ende kommt Corey Feldman mit dem Hubschrauber und rettet alle.
Ja.
So,
ja. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Home Alone Sequels hat es gegeben.
Es gab dann noch, es gab ja auch diesen Film allein mit Onkel Buck, der ja gar nicht so
hieß. Nee, das war einfach nur
Onkel Buck. Nein, das war einfach nur Titel und das war natürlich John Candy, den ich immer sehr geschätzt habe.
John Candy war super. Ist auch ein toller Film, hat aber damit nichts zu tun, ist halt von John Hughes und Macaulay Culkin spielt mit.
Genau, und da kam das dann halt.
Genau.
Thorsten hat den neuen James-Bond-Film No Time to Die noch nicht gesehen. Deswegen werden wir ihn auch nicht spoilern. Wir hätten es aber auch sowieso nicht gemacht.
Nee.
Weil es ist ja auch, das Motto ist ja Hashtag No Time for Spoilers.
Ja.
Denn es ist schon eine Ansage, was passiert. Die Ära Daniel Craig ist jetzt zu Ende. Wir haben euch gefragt für die Mystery Box, welches euer Lieblingsbösewicht, James-Bond-Bösewicht war. Nachdem wir ja erst...
Haben wir nicht gefragt nach unserem Lieblingsbösewicht
hatten
im
wir
Allgemeinen?
Hatten wir beim letzten Mal schon. Aber ja, ich habe es ein bisschen
Adolf Hitler
zusammengedanced. Unter anderem, ja, danke Gary, dass du nochmal so...
Ja, mal ja nur als allgemeiner Bösewicht, meine ich.
Als allgemeiner Filmbösewicht, dankeschön. Wer war denn der beste Filmbösewicht, der beste Hitler im Film?
Charlie Chaplin.
Chaplin, ja.
Ja, komm. Ich fand Anthony Hopkins ziemlich
war ziemlich gut.
Ziemlich gut und natürlich Bruno Ganz.
Bruno Ganz. Und Wuttke war auch nicht schlecht in den Glorious Bastards.
Und leider ist Oliver Masucci, wenn der so ausgesprochen wird, in Er ist wieder da.
Ja.
Auch ja, muss man sagen.
Der hat dieses versteinerte, kein Millimeter zurückgehen, Hitler-Ding. Das hat der drauf wie kein Zweiter.
Obwohl, da muss ich sagen, hat mir Christoph Maria Herbst als Vorleser noch ein bisschen besser gefallen. Also als
wir müssen leider, ja gut, ich meine,
wir müssen leider hier abbrechen.
Es war eine kluge Entscheidung, ihn für erst wieder da nicht als Hitler zu nehmen, weil es zu naheliegend gewesen
aber
ist.
Aber er spielt
trotzdem mit.
Ja.
Reden wir über den beliebtesten Bond-Bösewicht von euch, bei euch. Es war eigentlich ein No-Brainer, weil Auric Goldfinger ist also quasi durchgereicht worden.
Ja.
Also so viele haben Gerd Fröbe mit T, übrigens ganz viele haben es richtig geschrieben, Gerd Fröbe mit T natürlich als Goldfinger. Und er ist auch der Beste, oder? Er ist,
ja, glaub ich, er weil ist einfach man der nimmt Beste. Ihm das jede Sekunde ab.
Jede Sekunde ab und er hat einfach genau wie Sean Connery Bond definiert hat, hat er den Bond-Bösewicht definiert.
Er hat quasi die Blaupause abgegeben. Ja. Wenn die Leute keine Klatsche haben, müssen sie wenigstens einen hochgeschlossenen Anzug haben.
Und auch, er ist ja, ganz kurz nur, Gary, er hat die Rolle ja bekommen, wegen seinem Auftritt als Mörder in
Dafür Schau. Hat er das dafür hat er,
ja, ah, das haben okay. die Engländer gesehen und haben gesagt, der ist so wahnsinnig so, bist du ein Zauberer, Pierre? Großer Zauberer. Und es war ja auch so, dass er... Monty Arnold hatte eine wunderbare Nummer darüber gemacht, wie es gewesen wäre, wenn Heinz Rühmann die Rolle gekriegt hätte von dem, also wenn die Rollen getauscht hätten. Also Gerd Fröbe so, schaube, was. Und dann macht Monty schönen Gruß. Ich mach jetzt Monty Arnold nach, der Heinz Rühmann nachmacht. Das Kind steht vor ihm und sagt, bist du ein Zauberer? Und sagt Heinz Rühmann, jawohl, der Zauberer hier, was ich machen kann hier. Das hätte nicht so funktioniert. Heinz Rühmann als Bond-Bösewicht.
Ja,
als Bond-Bösewicht. Erwarten Sie, dass ich rede, Goldfinger? Nein, erwarte ich nicht. Erwarte, dass Sie sterben. Und er hat die Rolle ja bekommen, weil sein Agent gesagt hat, ja, Gerd Fröbe kann gut Englisch. Mhm. Und dann kam er dann an in die Studios, Shepperton Studios, konnte natürlich,
hat kein Wort. Shepperton Studios hießen übrigens so, weil es die ganze Zeit da ganz komisch
ganz geschäppert hat. Sybil Shepherd hatte auch viel gedreht.
Sybil Shepherd.
Sybil Shepherd. Genau. Es klingt, als wäre das so eine Aufforderung eigentlich. Ein Imperativ. Sybil Shepherd, wo du so, meine Güte, entfern das Blech von der Frau.
Ja.
Sybil Shepherd.
Dann kam Monika Peitsch. Also, er konnte nicht wirklich gut Englisch, ist dann synchronisiert worden auf Englisch, was die Engländer ja nicht so oft machen.
Mhm. Ist auch nicht so gut.
Ist aber auch ganz gut geworden, aber natürlich hat er sich auf Deutsch dann wieder zurück synchronisiert und mit diesem leichten Sächsischen, er kam ja als Zwicker, ich erwarte nicht, dass Sie reden, ich erwarte, dass Sie sterben, Mr. Bend. Das ist jetzt übertrieben.
Aber ja, wollte ich gerade sagen. Ne?
Und er war einfach, weil er hat, glaube ich, wirklich diese, und ich glaube, da sind wir am Punkt, ein Bond-Bösewicht muss immer Tacken drüber sein.
Ja.
Also er braucht eine Natürlichkeit, man muss ihm das auch abnehmen, dass er böse ist, aber du brauchst diese leichte Schwelle ins Bekloppte, ins Comichafte, ins Cartoonhafte, weil das haben viele nicht gemacht, viele nicht gehabt.
Ja,
und absolut. Da sind auch viele dann zum Beispiel, Kurt Jürgens hat es nicht so richtig drauf gehabt als Stromberg in
Spider-Man. Ich wollte Kurt Jürgens mit so einer unterirdischen Wasserscheiße da, das fand ich auch ziemlich, ich habe mir die meisten Bonds nochmal angeguckt, also auch jetzt neulich wieder Der Spion, der mich liebte, wunderschöner Film, wunderschöner Film, also Punkt,
nix. Barbara Bach, Carolyn Monroe, der Beißer zum ersten
der
Mal,
Beißer. Richard Kiel.
Ja, aber Kurt Jürgens selber war
mit gar nicht mal so guten Bluescreen-Aufnahmen.
China Easton hat da, ne?
Nein, das war...
Das war For Yours Only.
Nicht im Angesicht des Todes, in Tödlicher Mission.
In Tödlicher Mission. Im Angesicht des Todes war Timothy Dalton.
Genau.
Ja.
Genau. Im Angesicht des Todes war
also,
The Living Daylights. Ja.
Also
im Angesicht des Todes wäre gewesen A View to a Kill. Das war der letzte.
Duran Duran.
Das war der letzte Moore im Angesicht des Todes.
Wie hieß der nochmal? War der letzte nicht? War das im Angesicht des Todes? War es Octopussy?
Octopussy war der vorletzte. Er hat dann
das
noch
im Angesicht. Das war All-Time High. Rita Coolidge,
genau. Und von das war Roger mit Kabir Bedi und mit
den hochgeschätzten Scheißdreck. Kabir Bedi, der ist jetzt 75 Sandokan. Erst tatsächlich. Ja, und den gibt's noch und das ist ein ganz geiler Typ. So Kabir Bedi.
Sandokan.
1976 Sandokan oder der schwarze Korsar, der wurde so durchgereicht in öffentlich-rechtlichen.
Großartig. Ja.
Der ist aber auch geil gewesen.
Der Dieb von Bagdad habe ich auch ein paar Mal gesehen.
Stimmt. Im
Kino, war auch toll.
Ja.
Also und das war auch, glaube ich, ein bisschen das Problem bei Christoph Waltz als Blofeld, kann man ja jetzt sagen, ist ja ein paar Jahre her jetzt schon. Der hat auch irgendwie nicht richtig, du brauchst für einen Bond immer noch so eine...
Ja, er war schon gut, was klar sein muss, ist, dass einfach, das war natürlich wieder ein bisschen Fanservice und so weiter, das erste Mal, dass ein Schurke nochmal wiederkehrt oder relaunched wurde, und...
Das stimmt nicht, der Beißer war so beliebt, dass er in Moonraker wieder auftauchte.
Ja, das stimmt.
Das war wirklich Moonraker, Fanservice.
Das war
genial, dass sie den Beißer am Ende von Der Spion, der mich liebte, haben überleben lassen, weil der kam so gut an, dass sie gesagt haben, okay,
aber darf Moonraker
ja, aber darum geht es nicht. Es geht mir darum, dass in einer alten Verfilmung ein Schurke getötet wird, der jetzt in einem neuen Film einfach wieder auftaucht, neu besetzt.
Ja, das war bei Blofeld aber immer so.
Ja.
Blofeld war erst Donald Pleasence
hat den gespielt.
Dann kam Telly Savalas und dann kam Charles Grey.
Telly Savalas
hat Telly Savalas Blofeld gespielt.
In John Lazenby.
Scheiße.
Ja, das war
Blofeld. Ja, okay, dann sage ich hier gar nichts mehr.
Im geheimen Auftrag Ihrer Majestät.
Im Auftrag Ihrer Majestät, ja, genau.
Geheim.
Honor Majesty's.
Klammer auf geheim, Klammer
übrigens, zu. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal die Dokumentation Becoming Bond empfehlen. Die läuft hier in Deutschland, läuft sie bei TV Now. Warum auch immer. Und George Lazenby erzählt da, und das ist wirklich sehr schön mit Spielszenen gemacht, erzählt da, wie er als Lazenby. Wie er praktisch als australisches männliches Model, der absolut keine Schauspielerfahrung hatte, wie er an die Bond-Rolle gekommen ist. Und sie dann auch gut ausgefüllt hat, tatsächlich überraschenderweise, und aber dann auch keinen Bock hatte, weiterzumachen.
Weil sein Agent gesagt hat, irgendwie, nee, komm, jetzt machst du was anderes. Und es war natürlich ein Riesenfehler.
Nein, in der Dokumentation wird das so erzählt, dass das er dann praktisch keinen Bock hatte, in diese Bond-Promotion-Maschine so reinzugehen. Zum Beispiel hat er sich ein Vollbart wachsen lassen, was ein absolutes No-Go war. Weil die wollten, und da hat er gesagt, nee, ich lass mir jetzt diesen Bart wachsen, fertig. Und ich bezahl die ganze Promotion-Tour, die er gemacht hat für den Film, hat er aus eigener Tasse gezahlt. Ja. Aus der kleinen Dingens-Tasse. Hat er aus eigener Kasse gezahlt und und hat dann auf jeden Fall...
Ich hätte erwartet, dass du Tasche sagst. Dass du in der Korrektur Tasche sagst und nicht Kasse. Das hat mich allerdings jetzt richtig geflasht.
Ja, aber heute würde man sagen, lass dir doch ein Vollbart wachsen, machen wir digital weg nachher.
Vor allem, er sah total toll aus als mit Vollbart. George Lazenby
war ja wirklich gut aussehender.
Also ich kann wirklich nur sagen, dass dieser Film mit George Lazenby wirklich besser ist als sein Ruf, definitiv. Ja, ja. Also er hat natürlich dieses Problem auf Deutsch, dass George Lazenby auch von Gerd Günther Hoffmann synchronisiert wird. Das heißt, er hat die gleiche Stimme wie Sean Connery gehabt.
Ja.
Und natürlich diesen Moment im Vorspann, in den Pre-Credits, die ja auch quasi legendär sind, diese Pre-Credits-Sequenzen.
Was ist der beste Pre-Credit?
Ah, der Spion, der mich liebte.
Ja, schon sehr geil.
Mit dem Fallschirm.
Ja,
ist schon ziemlich klasse.
For Your Eyes Only mochte ich auch sehr gerne.
War auch gut.
Ja. Weil ich die Kombination aus Musik und diesen ganzen scherenschnittartigen...
Naja, Moment, du redest jetzt von der
Scherenschnitt, aber
du meinst... Sorry, ich meine,
okay,
das war vorher passiert.
Das war für mich auf jeden Fall ein Spion, der mich liebte. Dieses erstmal beim Bumsen einen Fax aus der Uhr kriegen. Kommen die mit in den Wand, wo mei?
Wo bleiben Sie?
Ja.
Gut, dass es damals noch keine Sprachnachrichten gab.
Ja, so Riesenrolle drin. Ich hab da mal eine Frage. Kettenbriefe, schicken die das weiter, sonst werden sie alle derb.
Pass auf, noch besser. Ich fahre gerade Auto. Bitte rufen Sie mich später. Da musst du nicht lachen, das machst du immer.
Nein, das mache ich nicht, das macht mein Gerät.
Dann schalt es aus, wenn man gerne eine SMS
wieso,
schickt.
Das,
ich fahre gerade Auto.
Und dann tritt er vor die Tür, Roger Moore, und wird auf der Stelle von Willy Bogner ersetzt.
Ja.
Und dann sofort.
Willy Bogner war damals sehr, ich meine, wenn man irgendwie was mit Skier braucht, war Willy Bogner immer der Mann der Stunde. Ne?
Er war schier unmöglich.
Schier unmöglich.
Ja, schier unmöglich.
Fire and Ice.
Ja, genau. Also mein Lieblingsbond ist ja...
Und dann fährt er und wird geschossen und dann Skistöcke. Ich glaube, er hat einen schießenden Skistock auch.
Ah ja, genau.
Skistock. Und dann da über die Klippe und das mit dem Fallschirm hat mich komplett weggeblasen.
Und dann fängt die Musik an.
Ja. Genau.
Dann kommt
Nobody
Does It Better, Carly Simon. Genau. Carly Es ist immer schwer zu sagen, was ist jetzt der beste Bond, was ist jetzt der beste Bond-Song.
Naja, also pass auf. Also mein Vater und ich, wir hatten wenig Sachen, die wir wirklich beide gut fanden.
Aber
John Cleese, Fawlty Towers und James Bond. So, und für meinen Vater war immer, Goldfinger war immer das Nonplusultra. Ich weiß nur, dass ich richtig für eingesetzt habe, ich damit ins Kino durfte, weil der war damals noch, es gab, glaube ich, eine Zeit, da war der echt ab 16 und ich kam da nicht rein. Und aber die haben mich dann doch reingelassen und ich fand den so, das war mein erster Sean Connery, weil ich war so der Roger Moret-Fan und kannte ihn ja aus Die Zwei.
Ja, ja.
Von daher war ich ein totaler Roger Moore-Fan. Und fand auch deswegen, und ich finde heute auch noch, dass das Filmposter von Leben und Sterben lassen, dass das geilste Filmposter ist. Ich meine, die Bond-Poster waren alle immer geil, aber das war wirklich, weißt du, du hast dieses Poster gesehen und alles, was da drauf war, Krokodile, halbnackte Frauen, fliegende Boote und Crash, die sich mit Autos crashen.
Das heißt, Kinoplakat zur Langnese Eiswerbung wurde auch gesagt. Lutschfinger?
Ja.
Der braune Bär oder aber der Kilimandscharo, wie hieß der nochmal?
Bruno Fant.
Ja, genau.
Ja.
Aber was mich bis heute kaputt macht, das ist, sind diese kryptischen Titel bei James Bond. Weißt du, so Leben und Sterben lassen. Da denke ich heute nur drüber, geht's da um Altenpflege oder weißt du, so diese, das sind schon so Coens, wo man.
Live and Let Die, das war ja so, das war übrigens einer meiner geheimen Lieblingsschurken, weil niemand mehr übererzählt ist, als Christopher Lee, Nee, das war der Mann mit dem goldenen Colt. Christopher Lee hat einen goldenen Colt, heißt Scaramanga, hat drei Brustwarzen. Was noch? Schwimmhäute lebt unter der Erde, weißt du?
Ja, aber ich mochte Feuer den. Kommt aus der Nase. Weil ich das Auto gesehen habe in Person. Auf der Jochen-Rindt-Show, in Essen, in der Grugehalle. Jetzt kommt ihr. Mit direkt daneben die Rakete, mit der Evil Knievel fast zu Tode gekommen wäre.
Ich dachte, Evil Knievel wäre zu Tode gekommen. Das stimmt überhaupt nicht.
Naja, mittlerweile ja. Aber das hat ja eher seinem Rauchen zu verdanken als alles andere.
Aber ja,
es gibt diese Generation, die wirklich mit Roger Moore aufgewachsen sind, die gesagt haben, okay, das ist eigentlich der Bond. Und das hat uns dann einfach auch geprägt. Dieser lakonische, ironische, immer diese One-Liner und immer dieses
Auge. Die schlimmsten waren die Pierce Brosnan-Filme, oder? Ich glaube, das war der herablassendste Bond.
Mit diesem
Zwischenreich aus noch nicht so guten Spezialeffekten.
Ja,
das hat man dann beim letzten natürlich, das war dann natürlich ganz arg, dass der letzte.
Das war der letzte nochmal.
Der letzte war Die Another Day mit dem Madonna-Titelsong.
Ja. Und war das der, wo er in der Eiswüste ist?
Genau.
Und mit Island. Den beiden Brettern, Island. Dann mit den Schirmen dann wieder hochkommt, sich die Krawatte rückt und rumfliegt? Ja, das ist schlecht gemacht, auch technisch. Lee Tamahori?
Bitte was?
War die Regie nicht von Lee Tamahori?
Ja, das kann sein. Das ist der in Nordkorea anfing, wo die Pre-Credits mit in Nordkorea waren, wo er an der Glocke hängt und dann sagt, Saved by the Bell. Das ist der. Und dann kam die Titelmusik von Madonna. Hat Halle Berry natürlich als Bond-Woman wie heißt sie hier? Cora Frost? Nee, nicht Cora Frost. Nicht Penelope. Wie heißt sie denn? Nein. Ach, oh, egal. Der ist leider, das war leider sein letzter. Und er hätte eigentlich, es ist immer so, die meisten Bonds haben den Absprung ja nicht wirklich geschafft. Connery hat es ja noch mal rausgezögert und ist dann noch mal eingesprungen in Diamantenfieber.
Maria Brandauer.
Dann kam 83, Sag niemals nie.
Sag niemals mal. Ja, genau.
Sag niemals mal mit Barbara Carrera und Kim Basinger.
Ja.
Er hat in Diamantenfieber übrigens der einzige James-Bond-Film, der von Rainer Brandt synchronisiert wurde. Und das merkt man auch.
Okay, das merkt man tatsächlich.
Das merkt man ja auch. Ja.
Und da
Charles Grey als Blofeld. Und,
genau, Charles Grey
hat den Charles Grey. Und da hat Jill St. John in diesem Bikini auf der Bohrinsel doch diese Kassette hinten in der Hose, auf dem die geheimen Daten sind. Und da sagt Blofeld doch diesen unsterblichen Rainer Brandt-Satz: Was haben Sie denn da für ein Döschen im Höschen? In einem James-Bond-Film, muss man sich wirklich mal wieder angucken, ist ein Kind seiner Zeit und
überhaupt, aber ich meine, ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe mir mal die Namen von den ganzen Bond-Girls. Ich meine, James Bond an sich, das ist ja wirklich wie Heiner Müller, ne? Das ist ja ein ganz gewöhnlicher Name.
Genau, wenn ich an James Bond denke, denke ich sofort an Heiner Müller.
Ja, aber ja, der
Mann tot in Berlin.
Das war auch wirklich die Intention, da einen ganz gewöhnlichen Namen zu nehmen von ihren
Filmen. Ja, dann hau raus, hau die Bond-Girls
raus. Bond-Girls, Honey Rider.
Super.
Ursula Andres in Dr. No.
Ursula,
Mach nur die Namen.
Ursula Undressed.
Ja. Pussy Galore.
Ja, super.
In Goldfinger.
My name is Pussy
Bambi
Galore.
Bambi und Klopfer in Diamantenfieber.
Ganz beschissen.
Ja.
Plenty O'Toole.
Plenty O'Toole
ist die Schwester von
in Diamantenfieber.
Von Natalie Wood.
Dann Chew Me in Der Mann mit dem goldenen Colt. Liesel van Schlaf. In James Bond in tödlicher Mission und Octopussy.
Und Xena Onatopp.
Und Vespa.
Vespa Lind.
Vespa ist übrigens ein sehr, sehr schweres, verspätetes Frühstück. Da ist viel, das ist Vespa. Kennst du das?
Ich kenne nur diese kleinen Motorräder aus Italien.
Ja, aber Vespa. Tja. Mit der Vespa geschrieben, wie Vespa. Wie so eine Mahlzeit, weißt du, mit so Schinken. Graubrot, kennst ja Graubrot, graues Brot, graues Jochen. Und das ist so Vespalin.
Ja. So, bevor wir jetzt zur Ära Craig kommen. Der Daniel, küren wir einfach den Gewinner der Mystery Box. Ihr habt sehr zahlreich geschrieben und ich mische jetzt hier mal unsere liebe Tonassistentin Amelie hat das alles schön hier gemacht. Das hat sie sehr schön gemacht. Dankeschön. Wer möchte von euch?
Ich lass mich
du mal. Möchtest mal einfach, greif einfach mal rein. Die Mystery Box. Zieh eine Frau. Hören wir gerade von einer Frau aus dem Off. So, bitteschön. Die Mystery Box geht an. Bam, 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 bam. Kannst du es lesen?
Kannst ja.
Ja.
CM aus der Nähe von Ulm?
Ja, er möchte nur CM genannt werden. Ist auch okay, so ein Bond-Bösewicht, glaube ich. Also CM oh, aus der Nähe von Ulm. Oder
was ist
ja,
das?
Wahrscheinlich CM. Er möchte... nein, es glaube ich, waren er. Egal, CM möchte auf jeden Fall nur CM genannt werden. Und das tun wir jetzt auch. Du hast es tatsächlich geschafft mit diesem.
Ja, da möchte ich mal sehen, wie du deine Mystery Box
CM. Kriegst. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Ja,
einfach mal so CM in musst der Nähe von Ulm.
Wahrscheinlich bei den Nachbarn abholen.
Ja.
So, CM. Also, ne?
Joby.
Glückwunsch. Die nächste Glückwunsch, Mystery Box CM. Geht an, Glückwunsch, an den oder diejenige, die uns folgende, es gibt wieder keine Frage.
Auch Transmenschen können mitmachen.
Auch alle. Alle können mitmachen. Alle. Und schreibt uns über post@streterbenderstrebe. War das richtig?
Sagt ihr das jetzt?
Ja, weil
ja, es der oder diejenige
ist. Weil der oder so, ich habe mit der angefangen, normaler okay, Fan-Man-Chain. Wir müssen noch
ich wollte nicht gendern, ich wollte nur sagen, warte, ich will nicht gendern.
Das können nee, alle.
Ich wollte nur sagen,
alle.
Es gibt keiner Menschen, soll die auch nicht. In Zwischenstadien sich befinden.
Keiner ja. soll sich jetzt
gewollt oder ungewollt
aus, und das ist ausgegrenzt fühlen.
Richtig.
Natürlich, klar. Was ist...
Außer dir, Hennis, weil du bist so ein bisschen kacke.
Ich mach bin, mal weiter. Ja, aber das ist jetzt auch nichts Neues.
Ja.
Das schreiben die Leute ja
in den... Es ist einfach auch nichts Neues.
Es ist, schreiben die Leute ja. auch in den Kommentaren.
Ich habe das Rad nicht neu erfunden bei
jemand, den jemand schrieb, ich wäre der Markus Lanz dieses Podcasts. Finde ich eigentlich, kann ich
gut ja, ich sehe das jetzt aber auch jetzt mal als Kompliment.
Als Kompliment, dankeschön. Ja? Schreibt uns doch bitte euren Lieblingsfernsehserien-Vorspann.
Nicht Neues aus Uhlenbusch.
Der war aber auch nicht schlecht.
Der war richtig
für
scheiße.
Für Gockel Konstantin.
Hat nichts als Fliegen im Sinn.
Nee,
er muss am Boden bleiben.
Und uns die Zeit vertreiben. Auweia, auweia, der Hahn hat keine Eier. Das fand ich damals als Kind schon ziemlich anzüglich. Übrigens, Neues aus Uhlenbusch, der erste Auftritt von Moritz Bleibtreu.
Das stimmt.
Ja.
Ja, ich weiß, ja. ich weiß.
Also.
Und fandet ihr es nicht auch immer befremdlich, wo wir gerade bei Hähnen sind, dass das Logo von der Filmfirma oder von dem Film
Tobis,
ja. der dann hab immer, der ja offensichtlich gekackt hat.
Ne? Oder ich ein Ei gelegt hat.
Das
I. Ja, aber ja, ich habe das, wir haben das immer hart abgefeiert, also ja. wenn das kam. Pass auf, jetzt kackt der Hahn wieder das, den I-Punkt von ja. Tobis, fand ich immer Tobis. Klasse. Also, euer Lieblingsfernsehvorspann, und warum einfach?
Was meinst du jetzt konkret? Also wenn ich jetzt sage, so das Intro von Dallas.
Also das Intro von Dallas zum Beispiel.
Okay.
Ne? Oder Far legendär impressed. Natürlich auch, ich nehme es jetzt einfach mal raus, das Intro von Ein Colt für alle Fälle.
Also.
Ne? Heather Thomas.
Wegen den springenden Autos.
Wegen den springenden Autos oder Heather Thomas durch die Schwingtür.
Ja. So. Schlimm. Hey, ich arbeite für die Hearts. Sie ist wunderschön und er ein Self-Made-Millionär.
Nee,
nur der bekackte Butler. Rassig, rassig, kikiriki.
Hart, aber herzlich.
Hart, aber herzlich.
Wer hat's gesprochen?
Weiß ich nicht mehr.
Arnold Mackie.
Ja, richtig.
Natürlich.
Ja.
Zum Beispiel.
Nicht zu verwechseln mit Anthony Mackie.
Nee.
Willst du das zeitlich so ein bisschen eingrenzen? Also nur der 70er oder der 80er oder der 90er oder allgemein?
Alles ruhig, alles.
Okay.
Ich finde, dass die 70er durchaus... klar, uns sehr, sehr, sehr geprägt haben und auch mit der entsprechenden Musik dann natürlich auch. Aber heute sitzt du bei Netflix und machst dann Vorspann, skippen,
Skip.
Skip ja. und dann macht man Burp und...
weil die Vorspann extrem künstlerisch sind. Immer so, Verlauf, Verlauf, Verlauf.
Ja.
Und das, also am meisten aufgeregt habe ich der Vorspann von Bonanza. Wo ich sage, lass mich die Karte einmal in Ruhe gucken. So. Hör auf, da sofort ein scheiß Loch reinzubrennen. Was soll das? Ich wollte gucken, wo die Südweide, bumms, weg.
Interessanterweise, ich habe mal geguckt, bei YouTube gibt es tatsächlich ganz viele Bonanza-Folgen und da fehlt das immer. Das nervt mich total.
Ja.
Ich spule dann immer vor, ich skippe dann immer vor, weil ich diese Karte sehen, diese brennende Karte sehen will. Und da steht dann immer nur Bonanza. Das ist alles.
Ja, ist
bam, bam, bam.
Oder Männer ohne Nerven, da hat man auch mal gewartet, bis... ne,
ja.
bis so,
ne? Ja. Mit den Nudeln, genau.
Mit
den,
ja, ja.
Ja, also schreibt uns das, schreibt uns einfach euren Lieblings-TV-Vorspann und warum. Das wäre noch ganz nett. An post@streterbenderstreberg. Ich würde sagen, wieder 15. 15. ist immer gut.
Ja, 15. Ja,
15. ist komm, die Deadline, 15. also Einsendeschluss. Bitte nur per Mail und Auch keine PDF. Ich sag's nochmal, weil ich kann die PDF nicht, ich muss die PDF dann verändern und neu bearbeiten. Das ist eben nicht so richtig.
Also das geht einfach nicht.
Auch kein Fax.
Copy und
kein,
and Paste ist
genau,
ist egal.
Kein Faxabruf. So. Die Era Craig ist zu Ende. Was macht, er war der längste Bond, also er hat am längsten James Bond gespielt.
Das war mir echt
15 Jahre. Ja, weil es eben große Lücke gab, jetzt auch durch Corona. Ja. Einfach so.
Wie viele Teile hat er gemacht?
Fünf Stück.
Ja, fünf.
Davon
die alle miteinander zusammenhängen, was ein ganz besonderes Novum ist.
Was Novum ist, ja.
Was? Also die Leistung von Daniel Craig kannst du erst beurteilen, wenn du die alle mal wieder guckst, was ich tat tatsächlich.
Bis auf den letzten.
Mhm. Und den vorletzten nochmal gucke, bevor ich den letzten gucke, wenn ich mal dazu komme.
Ja.
Und das muss ich sagen, ein ganz tolles Erzählkino, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Es erschloss ich mir erst, nachdem ich den ersten, auch ein Quantum Trost, der eigentlich so gemäßigt so ein bisschen öde ist auch.
Ja.
Finde ich. So ein Quantum Trost, wenn ich mir denke, ja, weiß ich jetzt nicht so.
Ja, der hatte natürlich, Quantum Trost hatte natürlich das große Problem.
Und aber
das,
der Titel ist halt geil.
Ja, aber das Problem war ja der Writer's Strike. Ne? Das war ja das große Problem. Genau. Daniel Craig hat ja mit dem Regisseur, mit Robert Foster, den Film dann noch zu Ende geschrieben, um den Film überhaupt rauszubringen.
Wer hat den zu Ende geschrieben? Daniel Craig.
Daniel Craig selber auch. Und oh, cool. Robert zusammen.
Ja, gut.
Die haben den zusammen.
Hätte er ein Wort gesagt, wäre alles okay gewesen. Ah, meine Socken. Tut mir leid hier mit den.
Nee, ist okay. Du kannst das tragen,
Thorsten. Nein, kann ich nicht. Das präsentiert man Leuten nicht. Zum Ende eines Podcasts zu sagen, ist auch schade.
Deine Fesseln. Ich hab dein Knie gesehen.
Ja, Craig.
Ende. Ja, Craig. Also, Quantum Trost
nie geschehen.
Hat natürlich darunter gelitten, dass dieser Film eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte. Und der ist auch etwas krude geschnitten, muss ich sagen. Er ist sehr hart und sehr schnell geschnitten. Und das ist tut dem Film im Nachhinein halt auch nicht gut. Und der Bösewicht war auch in dem Sinne problematisch, zumindest in der deutschen Synchro, dass er synchronisiert worden ist von Oliver Rohrbeck.
Wer ist synchronisiert worden von Oliver
Rohrbeck? Der Bösewicht in Ein Quantum Trost.
Wer war das denn nochmal?
Das war der französische Schauspieler, der auch in den Wes Anderson-Filmen mitspielt, dessen
genau,
Namen...
Genau, der ganz toll ist.
Mir gerade erfällt die...
Ja, mir fällt da auch nicht Oliver Mostmeier.
Wir blenden das ein.
Super Typ. Toller Typ. Ganz toll als Schauspieler.
Aber auch da war wieder das Problem, da fand auch wieder diese Überhöhung nicht statt.
Mhm.
Und du saßt da, also ich saß da, ich kann ja nur von mir sprechen, ich saß da im Kino und hörte die ganze Zeit Justus Jonas, der in einem komischen französischen Akzent spricht. Und das war so, da war ich so ein bisschen raus aus der Nummer. Okay. Der war leider nicht geglückt. Und sowas ist natürlich nicht schlimm, weil wir reden von einem Film, wir reden von einer fiktiven Figur. Die Welt geht nicht unter, wenn ein Film jetzt mal nicht so toll ist.
Aber Schluss damit. Wer wird der nächste Bond? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass Daniel Craig wird jetzt einfach fleißig. Der hat unterschrieben für 2 Teile Knives Out, exklusiv für Netflix.
Ja.
Da hat er ordentlich was dran wegzudrehen.
Er ist auch fertig jetzt. Er wird nicht mehr Bond sein.
Ja, aber ich sage, er hat jetzt gut zu tun. Ja. Wer wird der nächste Bond?
Ja, ich vermute mal tatsächlich, dass es dieser Typ da aus Bridgerton ist. Dieser Schauspieler, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, wo ich, als ich den gesehen habe,
Sie neigen dazu?
Weil es muss ja, ohne jetzt hier viel zu verraten, es muss ja ein Reboot sein.
Na, ob es ein Reboot wird, ja, aber in dem Sinne, Gary, ist jeder neue Bond auch immer ein Reboot. Ich sage nur George Lazenby, der am Anfang in die Kamera guckt und guckt
damit
in die Kamera.
Damit hast du zu viel verraten.
Na, das ist zip. So, George Lazenby sagt ja, das wäre dem anderen Typ nicht passiert. So am Anfang im ersten. Das ist schon dieses Augenzwinkern. Und man akzeptiert einfach, es gibt einfach einen neuen Bond. So wie es einen neuen Doctor Who gibt. So, fertig.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Idris Elba wird es nicht werden.
Nein, zu alt. Was sehr bedauerlich ist.
Sehr bedauerlich ist.
Aber ist so. Tom Hardy.
Auch zu alt.
Zu alt.
Ja.
Tom Hardy ist 43?
Ja, zu alt.
Zu alt.
Bullshit.
Die werden...
Ja, wie viele Filme soll der denn machen? Wenn, dann casten die sich jemanden, der noch jung ist, wo sie genau sagen können, okay, mit dem können wir jetzt noch 5 Filme machen. Wir haben doch gerade darüber geredet, wie lange das... Was war die Ära Craig?
15 Jahre.
15 Jahre? Ja. Ja. Überleg dir mal. Und
Roger Moore hat zwei Filme zu viel gemacht.
Ja. Einfach. Da bin ich auch deiner Meinung. Ne? Ja.
Pierce Brosnan war natürlich der Bond, wo man, wenn man Remington Steele gesehen hat, hat gesagt, wieso ist der Typ nicht
Warum
Bond?
Warum ist der kein Bond?
Ja, weil er aus dem Vertrag
nicht raus.
Ja. The Tja. World is Not Enough ist aber kein schlechter Film.
Ich finde, Henry Cavill ist ein bisschen sehr, also,
nee. Auch zu alt.
Auch zu, auf zu vielen Hochzeiten getan.
Ja, ja.
Und wenn du schon die Ikonografie hast von Superman und vom Witcher.
Ja.
Dann fängt das langsam an.
Und Mission Impossible jetzt
schablonenhaft zu werden. Ja. Mission Impossible war ja nur kurz, wir sterben ja dann etwas. Und das ist.
Ja, aber du bist schon also ich würde jetzt nicht verbrannt sagen, aber was du sagst, diese du brauchst jemand, der die
Ikonenstempel
brauchst. Und da war Craig natürlich super richtig.
Genau.
Er hat natürlich
einen, den man nicht auf dem Schirm gab.
Den man nicht auf dem Schirm hatte und er hat natürlich ganz viel Bullshit gekriegt. Er ist blond, er hat blaue Augen. Dann gab es diese Pressekonferenz, wo er auf der Themse mit diesem Boot ankam und der Rettungsweste, wo alle gesagt haben, hey, James Bond mit der Rettungsweste. Das war nun aber mal die Sicherheitsvorkehrung. Das war damals ein Riesending. Und dann haben wir Casino Royale gesehen mit diesem Schwarz-Weiß-Anfang, mit diesem Prequel, mit dieser geilen Titelnummer von Chris Cornell.
Ja, und You Know My Name.
You Know My Name, fantastisch. Diesen fantastischen Bösewicht mit Mads Mikkelsen.
Ja, Le Chiffre. Mit seinem permanent tropfenden Auge, da war Max Mikkelsen richtig stark.
Also Casino Royale hat uns ja nicht nur Daniel Craig quasi präsentiert, wenn man ihn vorher noch nicht kannte, sondern auch Mads Mikkelsen und natürlich halt auch Eva Green.
Ja.
Und das war mal auch kein Bond-Girl, sondern mal wirklich auch, ich will jetzt nicht starke Frau beanspruchen, diesen Begriff, aber das war einfach was anderes als diese, man nennt es ja immer Damsel in Distress, immer diese Frauen, die Hilfe gerettet brauchen und dann kommt diese gerettet werden müssen, sondern das war ja auch wirklich und damit
begann. Ja, oder aber diese Frauen, die entgegen ihres, die hauptsächlich waren die Frauen im Bond-Film immer Frauen, die entgegen ihres klaren Auftrags Bond nicht widerstehen konnten.
Wie zum Beispiel Pussy Galore.
Eine sexuell aufgeladene Schwäche gegenüber des Auftrags, den sie hatten, der in jedem Film vorkommt.
Und am Ende dann, ach komm doch.
Ja, genau. Ja, ne?
Genau, so. Barbara Bach. Und
oft auch dann am Spätnachmittag schon das Kennenlernen. Ja. Hubschrauber gelandet, guten Tag. Ach, hier gibt's Pommes, Bumsen. Und das ist halt so schön, wenn sich das mal so ein bisschen überholt hat. Ich weiß nicht, also der nächste, wen würde ich besetzen, ey? Wenn du mich fragen würdest, würde ich, also ich denke,
also eine Frau wird es schon mal nicht.
Es wird keine Frau sein. Naja,
du musst ein bisschen gucken. Also ich persönlich bin immer dafür, aber es wird schwierig, uns zu verkaufen, dass sie den Herrenvornamen James hat, weil es sollte nicht Jane Bond oder so heißen. Das ist ein bisschen sehr Brechstange. Wir müssen ein bisschen, ich fände es mal, ich hätte null Probleme damit, wenn Batman schwarzer Mann wäre oder ein Asiate oder irgendwie sowas. Aber ich hätte Probleme damit, wenn Batman kann halt keine Frau sein, weil es gibt Batwoman. Nur bei James Bond muss es halt, wäre es gut, wenn es ein Mann ist.
So, naja, auch wenn er dieses Britische natürlich auch hat, weil das ist nun mal...
Wahrscheinlich, halt, sie intern legen sie ja extrem Wert auf Briten, ne?
Naja, gut, ich meine, Sean Connery war Schotte. Pierce Brosnan war Ire und Timothy Dalton war Lisa und George Lazenby war
Australier.
Also
das passt ja dann schon mal gar nicht.
Die einzigen Engländer waren Roger Moore und Daniel Craig.
Ja gut.
Die James
Bond. Ja, aber sie gehörten alle zum Commonwealth.
Es wird irgendjemand, den wir nicht auf dem Zettel haben, schätze ich mal. Den Typen aus Bridgerton, ich habe Bridgerton natürlich nicht gesehen. Wo sind wir denn hier?
Na wirklich,
die
Klamotten sind schon sehenswert.
Wenn du den Typen siehst, dann wirst du auch denken, okay, das passt.
Ja.
Aber weißt du, wen ich mir auch gut vorstellen konnte, wenn ich mal gerade reinschreien darf, der Schauspieler, dessen Name ich jetzt nicht kenne, aber der bei Game of Thrones mitgespielt hat und vor allen Dingen Bodyguard.
Richard Madden.
Ja.
Der jetzt auch bei Eternals mitspielt.
Der würde super.
Richard Madden ist auch ziemlich super als Idee. Der würde auch vom Alter passen.
Er ist natürlich beim Bodyguard, ist er natürlich, fällt Thorsten eigentlich aus dem Bild gerade, wenn er sich so nach hinten legt.
Das ist egal. Einer.
Oh. Thorsten fällt schon die ganze Zeit aus dem Bild.
Nein,
Thorsten, kannst du noch
ein Stück nach? Nein.
Wir müssen mal jetzt. Nein, alles gut.
Jetzt ist doch Latte, ist 16:30. Wir essen zeitig, komm.
Daniel
Aber
Craig,
der würde super passen.
Die Ära, der war gut, ja. Richard Madden finde ich auch ziemlich gut. Die Ära Craig. Jetzt sagen wir mal, es sind zwei Filme, die so eher geschüttelt und nicht gerührt waren.
Okay.
Machen wir mal. das war halt ein Quantum Trost. Und Spectre war leider auch ein bisschen more of the same. Das war so ein bisschen leider auch nicht so.
Ich mochte Spectre ganz gerne.
Ich fand einfach das
Problem. Müsste ich nochmal gucken.
Das Problem war einfach, dass Lea Seydoux einfach zu jung war für Daniel Craig, fand ich. Also das habe ich nicht richtig abgenommen, die Beziehung. Okay. Da war Eva Green wirklich, das passte. Da war eine Chemie, wo man wirklich geglaubt hat, okay, für die Frau hängt James Bond die Knarre an Haken. Oder?
Naja, wir werden das sehen.
Wir werden das sehen. Genau. Was ist der beste Film von Daniel, der beste Bond, Daniel Craig?
Casino Royale.
Casino Royale war schon ganz fantastisch. Und
der letzte, also ich hatte großen Spaß dabei.
Ich bin ja für Skyfall. Ich finde, Skyfall hat wirklich genau die Boxen getickt.
Aber auch, Skyfall war auch der Fanservice voll, ne?
Ja, der hatte diesen großartigen Song von Adele. Er hatte diesen wunderbaren Bösewicht
mit... Ich müsste die alle noch mal gucken.
Ja, war denn der Bösewicht von Skyfall noch mal?
Skyfall war Javier Bardem.
Mit diesem ekelhaften hier. Ich habe mich dieser Chemikalie ausgesetzt. Ja, richtig, richtig ekelhaft.
Diese schöne Szene zwischen ihm und Bond, das war auch fantastisch. Ja, ja. Und Ben Whishaw als Q zum ersten Mal war auch eigentlich toll. Ja,
Ben Whishaw als Q fand ich auch richtig gut.
Ja. Ja, und also es war schon, es wird schwierig jetzt für den nächsten Bond, glaube ich. Also was oder ist es egal? Oder hat jetzt so eine Franchise wie Mission Impossible oder die Bourne-Filme haben die Bond das Wasser jetzt abgelaufen.
Naja, ich bin ein großer Mission Impossible-Fan und freue mich auch auf die nächsten Filme.
Ich mich auch.
Und sie sind da definitiv so ein bisschen rangekommen und deswegen fand ich, dass ich so gewisse Elemente jetzt in dem letzten Bond so ein bisschen wiedergefunden habe, was mir dann auch wieder gefiel. So,
wo du sagst, das ist jetzt eben Bond und eben nicht Ethan Hunt und nicht Jason Bourne.
Nichtsdestotrotz ist Mission Impossible, da sollen ja jetzt noch zwei kommen und dann ist aber auch gut. Ich hatte zum Beispiel
nicht. Das ist alles eine Sache, die hängt zum einen am Einspiel und der letzte Mission Impossible war fantastisch.
Ja. Der letzte
vielleicht
war
einer der besten Actionfilme, die ich je gesehen habe.
Ich bin raus aus der Presse. Vorführung und neben mir diese ganzen Feuilleton-Typen, das war alles abzusehen, diese ganzen Algorithmen und dann hat die Dame von der Firma mich gefragt, und wie fanden Sie den? Und ich sagte, ich glaube, das war der beste Actionfilm, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja. Ganz ehrlich.
Ja.
Also absolut. Handmade und diese
Dinge. Wurde auch immer, das ist, als würde Tom Cruise dir zuwinken und nochmal Danke sagen für deine Eintrittskarte,
um
das dann da einzulösen.
Ja.
Völlig krank. Ja. Allein das Gerenne macht mich schon fertig.
Ja.
Wieder da durch London oder Paris metert.
Die ganze Verfolgungsjagd, das ist
und das ist halt so, bei James Bond ist das halt so, die Action hat immer eine gewisse Eleganz. Das heißt, James Bond lebt von einer Eleganz in den Einstellungen, einer Eleganz in den Dialogen und einer Eleganz auch in der Action natürlich.
Ja.
Da ist viel Krawattengerücke, da ist viel Anzug, viele elegante Autos, viel Präsentation, viel Understatement aber auch. Mhm. Versteckte Kanonen in schönen Autos. Weißt du so, ist halt, die Eleganz war bei James Bond immer vorherrschend, war sie tatsächlich immer. Du hast es an den Anzügen gesehen. Wie viele Gedanken hat man sich darüber gemacht, Pierce Brosnan in Brioni zu kleiden? Mhm. Und Tom Ford halt für Daniel Craig beispielsweise. Mhm. Und das war halt schon, das durchzog das alles. Das durchzog sogar die rahmengenähten, handgemachten Schuhe. Und das ist halt eine Sache, die bei... Und du siehst ja, Ethan Hunt ist immer, da ist immer was schiefgelaufen und dann ist man sehr gehetzt für den Rest des Films. Mhm. Ethan Hunt stolpert der Handlung immer einen halben Schritt hinterher, sonst wird das gar nicht funktionieren. Mhm. Es ist immer die Knocklist, der nukleare Anschlag,
Es muss immer noch
immer so ein bisschen auf Augenhöhe arbeiten.
Es muss immer noch einer drüber sein bei Ethan Hunt. Ne?
Das gibt aber Tom Cruise die Gelegenheit, wie gesagt, einfach mal einen Hubschrauber zu fliegen und das auch mal extra für einen Film zu lernen. Und da muss man sagen, da sind dann 14 Euro für eine Eintrittskarte doch gut investiert.
Ja, absolut.
Zwar nicht bei seiner Kirmeskirche, da ist er drauf geschissen.
Nee, das müssen wir nicht.
Die jetzt auf TikTok gerade versuchen, Fuß zu fassen, was nur so mittelgut funktioniert. Aber Tom Cruise. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, das ist echt merkwürdig.
Und das merkt man jetzt auch bei No Time to Die, als wir drin saßen, habe ich gesagt, nee, das ist wirklich, Bond ist nochmal was anderes.
Ja.
Das ist einfach nochmal, und da natürlich musst du bestimmte Boxen ticken oder so bestimmte Sachen abhaken. Okay, wir brauchen das in dem Film, wir brauchen den Aston Martin, wir brauchen dann doch.
Das musst du bei jedem Film tun. Du brauchst in jedem Batman-Film brauchst du ein, zweimal das Signal. Du brauchst das wehende Cape, du brauchst die Einstellung von hinten, du brauchst vielleicht die Dressing-Szene. Ja. Du musst raus das Batmobil und ein alternatives Fortbewegungsmittel. Dann ist es ein vollständiger Batman-Film.
Ja,
ja.
Das ist eine gute Analogie. Auch das Ding hat Mechanismen einfach.
Ja. Ja.
Du brauchst eine Ansicht der Bathöhle einmal im Rundum, damit du weißt, womit du es zu tun hast. Das ist ganz normal. Ikonografie.
Ist denn No Time to Die, lieber Gary, ist es der feministischste Bond, den wir bisher gesehen haben? Oder war es GoldenEye der
Moment? Ja, die anderen waren es ja jedenfalls nicht.
Moment, oder war es bei GoldenEye der Moment, als Judi Dench als M zu ihm sagte, sie sind ein überholter Dinosaurier aus einer verstaubten Ära zu Pierce Brosnan? Was ja auch damals schon eine Ansage war, 95.
Ja, also ich würde schon sagen, also ich würde schon sagen, dass der letzte Teil so der feministischste war. Also das überhaupt war der...
Moment, war es der feministischste oder war es der am wenigsten sexistische?
Ja, das ist tatsächlich, das ist eine gute Frage.
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine gute Frage. Und überhaupt die ganzen letzten Craig-Sachen waren, glaube ich, wenig sexistisch, oder?
Weil was dir als Feminismus vorkommt, ist vielleicht nichts weiter als ein erwünschter Alltag. So.
Ja.
Naja, Normalität.
Das meinte ich mit erwünschter Alltag. Ja. Ich finde, das klingt irgendwie durch die mehr Silben so ein bisschen smoother.
Klingt ein bisschen
als Normalität.
Bisschen klüger, ja.
Feminismus.
Ja,
also jetzt nicht mehr tatsächlich.
Naja, ich meine, Craig hat natürlich als Bond, wenn wir es von Roger Moore noch kannten und auch bei Timothy Dalton und auch bei Brosnan, da wurde er auch geknattert, ne, ohne, ne, dass man jetzt sagte, ach, das ist jetzt aber, kannst du doch so nicht machen. Das war einfach Gesetz, das hat man akzeptiert bei Bond. Und das hat Craig eben, glaube ich, in seiner ganzen Phase, ich glaube, nur einmal gemacht bei Quantum Trost mit Gemma Arterton, mit Agent Fields, glaube ich, ne?
Ja, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm.
Das war aber auch...
Aber das war auch...
Es war ein anderer Umgang.
Ja, es war ein anderer Umgang.
Das war nicht mehr so das Thema.
Das kannst du nicht mehr machen.
Das kann man auch nicht mehr machen.
Und das ist auch gut so.
Und das ist jetzt in No Time to Die ja auch überhaupt gar nicht Thema.
Nee.
Und du hast ja wirklich auch, sind es Bond-Girls, sind es Bond-Women, wenn ich eins kritisieren muss an No Time to Die, ist vielleicht, dass er zu lang ist. Weil er ist schon mit 2 Stunden 45 echt eine Ansage.
Aber
dann überlegt man natürlich, okay, was hätte man jetzt rausstreichen können? Die einzige Szene, die der Handlung überhaupt gar nicht zugetragen hat, war die Szene in Kuba. Eigentlich, auf die hätte man locker verzichten können. Das ist aber auch mit die schönste Szene, die schönste Sequenz im ganzen Film, auch so Bond-mäßig ist.
Ja.
Und Ana de Armas ist einfach born to be this badass kick-ass.
Ganz genau. Also das ist schon...
der
letzte Bond, da hatte ich plötzlich, da kamen Gefühle in mir auf, die habe ich noch nie bei einem Bond-Film gehabt. Noch nie.
Ja, aber reden wir mal über Gefühle. Sind das die Gefühle, die du auch, wenn du die noch nie hattest, aber war das jetzt eine gute Sache oder willst du die Gefühle haben, die du damals als 12-Jähriger bei Thunderball oder so hattest?
Nein, also damals haben mich ja bei den James Bond Filmen immer die Gadgets interessiert. Alles andere war mir scheißegal. Ehrlich, die Weiber waren mir scheißegal, dann die Bösewichte waren mir scheißegal. Ich fand die cleveren Gadgets, die fand ich toll.
Okay.
So.
Ja, die cleveren Gadgets
haben wir heute alle.
Die haben wir alle.
So. Und von daher fand ich das interessant, wie sich das auch so über die Jahre gewandelt hat in dem Bond Film, weil wir haben diese Sachen mittlerweile alle. Aber
die explodierende Bleistifte.
Und wir hatten es in den Yps-Heften.
Wir hatten ja klar.
Das war geil. Ich stand ja immer mit diesem.
Das Buch.
Das
Lexikon. Ich muss jetzt zur Arbeit, die süßen Hasen.
Ja, klar, wir sind auch sofort fertig, Thorsten.
Okay.
Aber es gibt immer so diesen Bond-Moment, wo man weiß, man ist in einem Bond-Film. Das war bei Pierce Brosnan, wie er vom Motorrad ins Flugzeug reingesprungen ist.
Ja.
Und in GoldenEye. Und es ist natürlich bei Craig, und es wird einfach, dieses Bild wird für immer da sein, wie Daniel Craig aus dem Wasser rauskommt mit dieser blauen Unterhose.
Ja,
bei Casino Royale.
Das wird wohl eine Badehose gewesen sein, hoffe ich.
Ja, hoffen wir.
Aber
ja.
War tatsächlich, das war seine Reminiszenz an Ursula Andress, glaube ich, ne?
Ja, genau. Halle Berry hat es ja auch gemacht in Die Another Day, aber da war es einfach, als der rauskam und aus dem Meer und ich dachte, okay, der Typ ist jetzt 2 Wochen jünger als du. Super.
Ja. Echt?
Dankeschön. Ja, er ist ein bisschen größer. Dankeschön. Das ist aber auch nicht schwer bei 1,62.
Ne? Wohl, nee. Genau die Größe von Bruce Lee, wollte ich nur mal
Bruce
sagen.
Bruce Lee auch, ja. Wäre Bruce Lee ein guter Bond gewesen?
Er wäre ein anderer Bond gewesen, aber...
Was ist denn die beste Bond-Parodie? Es gab ja einige Bond-Parodien auch.
Hättest du jetzt gefragt, was ist die beste Bruce Lee-Parodie? Hätte ich sofort Kentucky Fried Movie gesagt.
Genau. Ja,
Handvoll Yen.
Klar, wir schicken dich zur Strafe nach Zürich.
Nicht nach Zürich!
Bitte!
Ist das mit der Operation das, für eine Handvoll Yen? Ich möchte Ihnen meine Operation zeigen.
Ja, so. Ja. Blinddarm.
Aber was war denn die beste Bond, die beste Agenten-Parodie? War das Austin Powers?
Ach so.
Oder war es... Doch, OSS 117 oder 17.
OSS 117 habe ich mir neulich noch meinen zweiten Teil angeguckt. Erstmal, wie Olli Kalkofe, diese Lache von dem Typen. Da ist ja alles Synchronisation, alles schön und gut. Aber wenn diese Lache, der Typ hört einfach nicht auf, infantil zu lachen. Da ist Kalkofe aber so auf Millimeter drauf, dass es mich jedes beschissene Mal ansteckt. Und ich da mitlache. Das ist ganz, ganz schlimm.
Das ist der mit der Mossad, der zweite. Ne?
Ja.
Großartig. Also politisch so... dermaßen inkorrekt.
Also politisch inkorrekt, aber auch dieses absolut Ignorante von ihm, wo er abgeholt wird von seiner Agentin und dann da irgendeine Scheiße über Ägypten erzählt, weißt du? Na, das glaube ich aber nicht. Das ist Jahrtausende alt. Nee, wir haben die Stadt tatsächlich erst vor 60 Jahren wieder aufgebaut. Die ganze Zeit, wie er immer noch so ignorant dann über sie lacht, ist so lustig.
Ich freue mich auch auf den dritten Teil, der ja hoffentlich bald kommt.
Hoffentlich.
Ja. Hoffentlich bald kommt, ja.
Der Dujardin. Er hat das auch verdient.
Ja, das ist schon ein super Typ.
Das ist so ein bisschen, der hat so ein bisschen das Cuba Gooding Jr. Syndrom. Hat einen Oscar gewonnen. Und danach war kein Film mehr gut genug, um ihn irgendwie zu feiern.
Ja, gut, er hat noch in Wolf of Wall Street, er hat noch einen sehr guten Lucky Luke noch abgeliefert.
Er hat ein Mikro.
Ja,
er spielt kurz mal einen Bankier in Wolf of Wall Street.
Ja. Ist auf jeden Fall, wäre auch, er ist eigentlich so von der Smartheit her und ist er auch
zu alt.
Zu alt für einen Bond, aber er ist einfach, das ist schon mit so die beste Parodie. Natürlich haben wir.
Er ist ein toller Komiker.
Austin Powers natürlich hart abgefeiert auch. Und
ich habe mich schäckig
gemacht. Der dritte Teil mit Michael Caine.
Austin Powers war.
Und das war schon leider sehr, 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 sehr geil. Und ja, ihr Lieben, die Ära Daniel Craig ist vorüber. Wir sind gespannt, was demnächst kommt. Geht ins Kino, können wir euch immer nur wieder sagen. Die Theater laufen wieder. Ihr könnt ins Theater gehen. Es gibt immer noch
ich freue mich.
Unterschiedliche Möglichkeiten, ob es jetzt 3G, 2G ist. Es ist immer, obliegt immer dem Theater. Wir können nichts dafür. Hauptsache, es geht weiter. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, wo man sagt, so okay, der Betrieb läuft wieder und auch ins Kino. Wir waren im Kino neulich in diesem wunderbaren Film Helden der Wahrscheinlichkeit mit Mads Mikkelsen, schon wieder nicht läuft. Also wenn ihr den Film wirklich sehen wollt,
geil war.
Ein sehr guter
Film. Wir haben sehr viel gelacht.
Ja. Wir müssen sehr viel Spaß haben.
Wie heißt der?
Helden der Wahrscheinlichkeit, der neue Mads Mikkelsen.
Und da muss man echt mal sagen, der deutsche Titel ist tatsächlich sogar einen Tacken besser als der Originaltitel.
Wie heißt der Originaltitel?
Riders of Justice.
Riders of Justice. Passt auch,
aber Helden
aus
der Wahrscheinlichkeit
vielen Gründen,
ist noch
besser. Ist
das Riders of Justice, ist das so ein Rache-Thriller?
Ja.
Das ist der Rache-Thriller.
Ja, genau.
Wo in der U-Bahn
irgendwie genau.
Wo er sich dann zusammentut.
Wo er dann mit diesen Chaoten da zusammentut.
Ja,
genau,
ja, das will ich gerne sehen. Da habe ich einen Trailer von gesehen, der muss doch ziemlich gut sein.
Ist großartig. Ist aus dem Kino leider schon raus, aber demnächst
bestimmt. Ja, aber ich hoffe.
Natürlich, klar, von dem Regisseur auch, der auch...
Adams Äpfel
gemacht hat und den sehr... Hast du jetzt mittlerweile Man in Chicken gesehen?
Nee, ich trau mich
nicht. Oh mein
nicht.
Gott, ja. Das ist aber auch wirklich höchst verstörend, aber sehr sehenswert.
Ja.
Geht ins Kino. Wir können nur sagen, es läuft nicht nur James Bond. James Bond ist natürlich der Film, das Kino diesen Herbst auch ein bisschen
gerettet hat,
auch retten wird.
Genau.
Wir können euch nur sagen, es geht weiter.
Und das Geräusch macht mein Körper, nicht der Stuhl.
Ja. Nee, das
man
ist schon
der Jüngste,
ganz klar.
Lack ist ab.
So,
okay.
Danke fürs Zuschauen und danke fürs uns teilen, uns liken und
bis zum nächsten Mal.
Und das Schlusswort hat wie immer der Gary, der Streberg.
Alles Gute. Auch beruflich. Ich muss die Gundula ansehen.
Du hast deinen eigenen Heckler
mitgebracht. Letztes Mal so gelacht hat.
Du hast deinen eigenen Heckler mitgebracht. Heckler und Koch übrigens.
Heckler und Koch. Erst Hecklern und dann kriegst du eine leichte Eierspeise gemacht.
Sie von Beruf? Ich bin Heckler und Koch.
Ja, ich bin Heckler.
Ja, aber jetzt kann ich nicht. Ich muss jedes Mal. Es tut mir leid. Das ist okay, aber lass deinen Mann doch. lass deinen Mann doch mal, bitte noch mal, Gary.
Noch mal?
Ja, okay. Noch, bitte noch mal.
Hier ist Nier Portnet.
Hier ist Nier Agent Cooper. Let's rock. Ja.
Alles Gute, auch beruflich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Sträter, Bänder und Strehberg.
Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch
das Video,
ja, das ja, so, sagt das. Weißt du, man nennt das Abspannvideo.
Abspann.
Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Sind
jetzt die Abspanner. Kann man?
Da unten, da. Ja,
da,
genau, da? Auf deinem Gesicht. Da,
auf meinem Gesicht.
Ja, ja, genau.
Da hin?
Ja, genau.
Sieht man mich dann überhaupt noch?
Ja.
Also, schön. Falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann.
Man sollte das machen. Dann ist man immer
man
voll dabei.
Hm?
Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.